Hallo und herzlich willkommen zum Check24 Doppelpass. 15. Spieltag, viele schöne Tore und endlich ist der Knoten geplatzt. Matthew Hoppy macht Schalke happy. Dreierpack gegen Hoffenheim, der erste Sieg nach 30 Spielen. Am Freitag hat sich Borussia Mönchengladbach schon über diesen Mann gefreut und war sehr happy. Denn nach einem 0:2 gegen die Bayern, Jonas Hofmann mit einem Doppelpack. Und am Ende schlägt Borussia Mönchengladbach die Bayern mit 3:2. Da hat sich gestern Erling Haaland gedacht, was die können, kann ich doch auch. Lässt sich nicht lumpen. Auch er macht einen Doppelpack im Spitzenspiel bei RB Leipzig. Der BVB also weiter im Aufwind. Aber wir stellen uns natürlich die Frage, warum kann RB Leipzig gegen die vermeintlichen Mitkonkurrenten einfach nicht gewinnen? Deswegen schalten wir auch nach Leipzig. Emil Forsberg wird uns gleich live zugeschaltet sein. Und happy ist auch die Eintracht aus Frankfurt. Der erste Sieg im 13. Anlauf in Mainz. Und langsam schnuppern sie wieder an den internationalen Plätzen. Deswegen macht er auch ein ganz glückliches Gesicht heute, der Sportvorstand. Freddy Bobic. Freddy, guten Morgen. Herzlich
Morgen.
Willkommen.
Morgen.
Verdienter Sieg hier, oder?
Ja, es war am Ende war es ein verdienter Sieg. Wir haben das Spiel gut im Griff gehabt die ganze Zeit. Hätten eigentlich schon früher das 2-0 machen müssen, kurz nach der Halbzeit. Und zwei Elfmeter haben dann geholfen, die auch berechtigt waren. Und am Ende war das dann ja, für uns ein ganz gelungener Auftritt in Mainz, wo man ja eigentlich normalerweise immer gern Punkte gelassen hat.
Wir sprechen intensiv natürlich über die Eintracht im Laufe dieser Sendung. Wir begrüßen erstmal unseren Sport1-Experten Alfred Draxler. Alfred, guten Morgen. Letztes Mal wolltest du ja nicht über Schalke reden. Heute ist das wahrscheinlich ein bisschen anders bei dir.
Heute
magst du auch, ne? Ja. Und es müllert nicht nur bei den Bayern, es müllert auch bei uns in der Sendung. Unser Regisseur Alex Müller ist oben. Und hier in der Mitte ist Timo Müller. Herzlich willkommen. Redaktionsleiter Südwest vom Kicker. Und der Mann, mit dem ich, glaube ich, jeden Sonntag eigentlich kommuniziere. Ne? Kann das sein? Unser Mann im Westen. Jetzt bist du endlich häufig mal wieder hier bei mir.
Ja, schön.
So face to face. Oliver Müller.
Olli. Guten Morgen.
Grüß dich. Und unser Sport1-Experte Marcel Reif. Marcel, hallo.
Guten Morgen.
So, an der Stelle, auch wenn es sehr kalt draußen ist, es gibt kein Glühwein, nein, es gibt wie immer kühles Blondes und zwar alkoholfrei.
Das ist so eine was schlechte Überleitung.
Nein, ich wieso? Ich wollte nur Hallo sagen.
Okay.
Ja, wollte ich gar nicht.
Den Rest ich dachte, überlasse ich doch dir.
Nein.
Hast du nochmal Glück gehabt, Thomas. Wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Also die Bayern verlieren am Freitag, kassieren wieder 3 Gegentore. Heißt also, mittlerweile sind es 24 Gegentore und das in gerade einmal 15 Ligaspielen. Genauso viele Gegentore hat aktuell auch Arminia Bielefeld. Und daran sieht man eben, die viertschlechteste Defensive ist das aktuell, was die Bayern da hinlegen. Genau darum dreht sich auch die Frage der Woche. Können die Bayern mit dieser Defensive das Triple verteidigen? Rufen Sie uns an 01379 011 011, die Telefonnummer. Klicken Sie sich rein ins Netz unter sport1.de. Da können Sie eben abstimmen. Aktuell sagen 77% von Ihnen zu Hause, nein, auf Dauer kann das nicht gut gehen. Ich bin gespannt, wie das sich im Verlauf der Sendung vielleicht noch so ein bisschen verändert. Also auch bei Twitter, bei Facebook, da finden wir Sie. Wir sind gespannt auf Ihre Meinung.
Dankeschön, Laura.
Bitte.
Und wir starten mit dem BVB. So oft haben wir keinen Erwachsenenfußball gespielt. Mats Hummels hat seine Mitspieler kritisiert, was die Spielweise der Dortmunder anging. Hat scheinbar gefruchtet, denn gestern haben sie in Leipzig eine Leistung abgeliefert, die echt reif war.
Wachrütteln wollte der Abwehrchef, hat sich bei seiner Kritik aber mit eingeschlossen. 32 ist Hummels mittlerweile, die Rolle des Mahners steht ihm also definitiv zu. Dennoch war es ein Jungspund, der die Dortmunder aus ihrer Komfortzone gerissen hat. In den 4 Spielen ohne den verletzten Erling Haaland hat der BVB mickrige 4 Punkte ergattert. Mit dem 20-jährigen Norweger wurde wieder einmal klar, Haaland macht den Unterschied. 25 Tore in insgesamt 25 Bundesligaspielen, eine Quote, die noch niemand je erreicht hat. Und der Doppelpacker inspiriert auch Routiniers wie Marco Reus, der gleich 2 zauberhafte Vorlagen lieferte. Eine für Haaland, eine für Sancho. 2 Halberwachsene haben also für die Tore gesorgt. Aber weil es im Fußball ja oft die Mischung macht, die Mischung aus Erfahrung und jugendlicher Leichtigkeit, aus Abgeklärtheit und Unbeschwertheit, darum sind sie ja so spannend. Die Antworten auf die Frage, war das jetzt Erwachsenenfußball?
Marcel, kanntest du das Wort überhaupt, Erwachsenenfußball?
Ich will ja nichts für mich reklamieren, aber ich habe hier oft genug gesagt, dass sie Kinderfußball spielen zuweilen und dass das so nicht funktionieren kann, wenn du eine Konstanz reinkriegen willst. Das war ja nicht nur gestern, schon das Spiel gegen Wolfsburg war erwachsener, viel erwachsener als das, was ich vorher
gespielt habe. Was war denn erwachsener?
Erwachsener, dass du ein Spiel auch mal arbeiten musst. Wenn Tralala und Hopsasa nicht funktionieren, wenn die Jungen ihr Zeug machen, da haben wir doch immer alle gesagt, viel schöner kann man nicht Fußball spielen. Selbst in München mussten sie sagen, ey, macht zuweilen Spaß zuzugucken. Aber sobald Wind kam und die Sache anders aussah und eine andere Mannschaft nicht mitspielen wollte, sondern gesagt hat, du, wir können es nicht, wir machen es mal anders heute, großes Staunen. Gegen Wolfsburg musstest du mal einen Arbeitssieg, etwas, was du nie mit Dortmund eigentlich in Verbindung gebracht hast. Wann habe ich mal gehört in einem Spiel von Dortmund?
Zumindest nicht in letzter Zeit, ne?
Ja, und gestern musstest du eine erste Halbzeit gegen Leipzig, wenn die ins Laufen kommen, hast du Probleme. Da kann man gegen antreten und sagen, komm, wir machen mal so dass ein Spielchen, das alle Leute sagen, großartig, 5-4, verlieren das und sind 9 Punkte weg. Nein, wir spielen mal eine erste Halbzeit, die nicht gut aussieht, aber wir arbeiten das
nicht
mal ab.
Nicht spektakulär, genau.
Und dann, so, das ist viel erwachsener. Und das ist eine Methode, die ist erfolgversprechender.
Hast du auch den Eindruck, dass sie wollten vorher viel spielerisch immer lösen, ne?
Mhm.
Und man was weiß, was er gerade gesagt hat, dann eben
man weiß Arbeit ja, wenn man sie unterbricht in ihrem spielerischen Leichtsinn, Leichtigkeit, die sie haben, dann sind sie natürlich wirklich, dann macht es total Spaß, dem BVB zuzuschauen. Ja? Da können die den Ball wie in der zweiten Halbzeit zirkulieren lassen in ihren Reihen, super Kombination. Aber sie haben, und da hat Marcel hat vollkommen recht, sie haben in der ersten Halbzeit richtig Fußball gearbeitet, sie haben leidenschaftlich verteidigt, ja? Weil da war Leipzig eigentlich am Drücker. Sie hatten zwar wenig Torchancen in Leipzig, aber es hatte mit Dortmund zu tun, weil sie es so leidenschaftlich verteidigt haben, auch nichts zugelassen haben und auch mal die Bälle weggeprügelt haben, so ungefähr. Und das haben sie wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und so haben sie auch ins Spiel gefunden. Und in der zweiten Halbzeit haben wir es dann gesehen, was für eine spielerische Leichtigkeit da dabei war und tolle Tore erzielt haben, muss man ganz klar sagen. Sie haben sich in dieses Spiel komplett reingearbeitet.
Mhm. Wie viel Leichtsinn war denn gestern noch in der Leichtigkeit?
Es war eigentlich überhaupt kein Leichtsinn zu sehen. Ich denke, vieles richtig von dem, was gesagt worden ist. Ich glaube aber, es kommt ein weiterer Aspekt dazu, der sie momentan ja, vielleicht etwas griffiger wirken lässt in den Spielen, sowohl gegen Wolfsburg als auch in Leipzig. Edin Terzic hat eine andere Herangehensweise als Lucien Favre. Das ist ein etwas physischeres Spiel. Das heißt, wenn verteidigt wird, dann darf der Ball auch mal weggeschlagen werden. Man muss nicht unbedingt hinten rausspielen. Und gleichzeitig so, dass er die Mannschaft dazu angehalten hat, eine gute Risikobalance zu haben. Das heißt, Angriffe zu Ende spielen, nur dann, wenn sich die Lücke tatsächlich auftut, nur dann ins Pressing gehen, wenn es eine hohe Wahrscheinlichkeit gibt, den Ball zu gewinnen. Und unter Terzic wird viel mehr mit Pressing gespielt. Es ist wesentlich körperlicher geworden, das Spiel. Und das scheint die Mannschaft Stand jetzt zu mögen. Sie folgt ihm da, weil es etwas ist, wo man sich vielleicht auch nicht so viel Gedanken machen muss. Also ich glaube, es ist richtig. Sie spielen etwas reifer, erwachsener zurzeit. Sie spielen aber auch deutlich schnörkelloser. Und in der zweiten Halbzeit, wenn sie sich dann in so ein Spiel reingekämpft haben, dann kommt ihre individuelle Klasse zum Ausdruck. Und dann schießen sie genauso viele Tore oder genauso schöne Tore, wie sie vielleicht auch früher mit einer anderen Spielweise gespielt haben. Aber diese Veränderung tut der Mannschaft momentan.
Hat der neue Trainer Alfred es auch geschafft, die Offensivkräfte zum Defensivlaufen zu bewegen oder zu mehr Defensivlaufen?
Ja, ich glaube ja nicht, dass Lucien Favre den verboten hat, Zweikämpfe zu führen und Zweikämpfe zu gewinnen. Aber in der Tat wirkte das ein bisschen gestern ein wenig aggressiver als vorher. Man muss allerdings auch sagen, dass Haaland lange gefehlt hat. Er wieder da ist und er war gestern, glaube ich, schon der Unterschied. Ohne Haaland hätte ich das Spiel wahrscheinlich anders ausgegangen.
Aber trotzdem, Timo, muss man sagen, dass sie hinten jetzt ein bisschen stabiler wirken.
Ja, also zum einen gebe ich recht, ist Haaland ja natürlich der Spieler, der genau das kombiniert, diese spielerische Klasse und diese Physis, diesen unbedingten Einsatzwillen. Das findet man in der Kombination ja auch selten. Das macht ja seine Extraklasse aus. Und ganz bemerkenswert für mich jetzt aus den Ausführungen, dass ausgerechnet der junge Trainer den offensichtlich pragmatischeren Ansatz wählt als der Routinier, als der alterfahrene Vorgänger Lucien Favre. Und für Edin Terzic waren diese beiden Siege jetzt natürlich eminent wichtig, denn auch wenn das Bekenntnis zu ihm bis Saisonende total glaubwürdig und sicher auch ehrlich war, ist es ja nicht selbstverständlich, dass er wirklich, also vom Ausgangspunkt an gesehen, dass er wirklich diese Saison zu Ende macht. Hätte Dortmund gegen Wolfsburg und in Leipzig verloren, dann würden wir heute sicher die Frage stellen, kann Borussia Dortmund auf den ehemaligen Co-Trainer weiter wirklich setzen bis Saisonende. Und dann hätten wir eine Diskussion, wie wir sie analog in Mainz kürzlich hatten. Also insofern waren das ging vielleicht ein bisschen unter, ja, ganz elementar wichtige Spiele für Terzic, aber damit auch für den ganzen Verein, weil jetzt ist, glaube ich, schon die Basis gelegt, dass er diese Saison bewältigen wird.
Was ganz erstaunlich ist, Borussia Dortmund schießt immer in der zweiten Halbzeit die Tore, ne? 26 von, ja, 31.
Ja,
woran liegt das denn? Habt ihr eine
Idee? Das hängt damit zusammen, dass es natürlich für die Gegner entsprechend schwieriger ist in der zweiten Halbzeit, wenn man ein bisschen müde geworden ist, diese individuelle Klasse und auch diese Schnelligkeit, die ein Jadon Sancho jetzt ja Gott sei Dank aus Dortmunder Sicht wieder auf den Platz bringen kann, zu verteidigen. Und Haaland, wenn er gut drauf ist und wenn er ein bisschen Platz hat, und mehr Platz hast du natürlich im Zweifelsfall in der zweiten Halbzeit, wenn die Kräfte nachlassen bei den Verteidigern, dann ist es ganz, ganz schwer, das zu verteidigen. Das ist sicherlich ein wichtiger Aspekt auch. Und tatsächlich der andere Aspekt, wenn wir über Edin Terzic gesprochen haben, es scheint da ja schon im Verein und auch in der Mannschaft so ein großes Commitment zu geben, in diese fußballerische Richtung wieder zu wollen. Ich meine, Zorc hat sich geäußert, Kehl hat sich geäußert, Reus vorher auch schon, der immer ein großer Favre-Befürworter war eigentlich. Und dann natürlich dieses Interview von Mats Hummels mit diesem Stichwort Erwachsenenfußball. Also man verlangt sich selbst mehr ab und ist deshalb natürlich auch in der Bringschuld und investiert physisch mehr momentan in das Spiel. Ob das auf lange Sicht so weitergehen wird, wenn die englischen Wochen kommen, das müssen wir natürlich erstmal abwarten.
Trotzdem finde ich es immer bedenklich, wenn man nach zwei Spielen einem Trainer gleich sagt, der ist jetzt besser als der Vorgänger oder der macht das Jahr auf jeden Fall zu Ende.
Ja, klar.
Lass es nächste Woche mal wieder anders laufen.
Gut. Aber
wir reden über ganz andere Themen.
Aber andererseits, ich kann es ihm nicht alles zuschreiben. Das ist, finde ich, auch noch zwei Wochen ein bisschen früh. Aber ich kann es ihm auch nicht wegreden.
Nein, tue ich ja nicht.
Das will ich auch nicht. Zwei Spiele tritt die Mannschaft anders auf als vorher. Und das ist ein wichtiger Punkt, was du sagst. Dieses Interview von Hummels zuletzt mit dem Erwachsenenfußball war ja, davor gab es ja schon nach dem Spiel gegen Stuttgart, gab es ja die Herren Reus und Hummels. Nicht etwa irgendwelche Jungtürken, sondern schon die Herren, um die es geht, die gesagt haben, pass auf, wir sind eine Mannschaft, die kann nicht verteidigen. Und Hummels sagt, wenn wir so weiterspielen, so kann man kein Fußball spielen, sinngemäß. Das war ja die Entlassungsurkunde für Favre. Weil da war klar, diese Mannschaft, diese Art Fußball, wollen sie so nicht mehr mitmachen. Und ich versuche es jetzt mal positiv zu sehen. Ein Hummels, ein Reus wissen, dass sie, du hast das Wort Bringschuld gebracht, ich glaube, sie wissen schon, was sie jetzt auch zu leisten haben, wenn man sich eines Trainers, böses Wort, eines Trainers entledigt, sage ich jetzt nicht. Aber wenn man gesagt hat, pass auf, so mit dem wollen wir so nicht mehr weiterarbeiten, verklausuliert, jetzt kommt so ein Junger, sie sind ihm ein bisschen was schuldig jetzt und dem Club was schuldig. Ich glaube, dass das aber zwei Typen sind, die das auch so empfinden, Hummels und Reus.
Ja, und die Vereinsführung wird natürlich ihr Übriges getan haben, um tatsächlich die Jungs beim Wort zu nehmen und zu sagen, pass auf, dann seid ihr damit verantwortlich, dass der neue Trainer, der jetzt noch nicht logischerweise den großen Namen hat, entsprechend gestützt wird und dass es in diese Richtung auch geht. Und natürlich erkennen sie auch ihre Chance. Sie haben Wolfsburg geschlagen, sie haben in Leipzig gewonnen und sie haben noch im Januar zwei Auswärtsspiele in Leverkusen und Mönchengladbach. Wenn sie so weitermachen sollten, dann wären sie natürlich wieder voll in der Verlosung.
Und was man gerade Typen wie Mats Hummels und auch Marco Reus, die man ja lange genug kennt, glaube ich, immer zubilligen darf, wenn die gegen einen Trainer opponieren, dann im Sinne des Erfolgs und nicht aus persönlichen
Befindlichkeiten. Ist aber umso erstaunlicher, weil Mats war ja auch nicht fehlerfrei in der Zeit, als es nicht so gut lief. Das muss man auch sagen. Ne? Da musst du dich erst mal dahinstellen.
Ja,
ne?
Oder? Ja, aber das ist ein Totschlag.
Oder musst
du
es gerade
machen? Wenn man sagt, du, pass auf, du machst ja auch Fehler, wenn man auf dem Niveau dann in so einer Mannschaft angekommen ist und du willst mir was sagen, dann weißt du, dann lass uns nach Hause gehen und das wird dieses Jahr mit dem Kader nichts mehr. Ich finde, dass das ziemlich mutig war. Auch er hat auch Fehler gemacht. Auf der anderen Seite, wenn er sich nicht äußert, ein Hummels und ein Reus, dann muss ich dir sagen, dann haben sie überhaupt keine Hierarchie. Ich kann nicht darauf warten, dass Bellingham oder Sancho sich zu irgendwas äußern. Den würde ich zum Beispiel sagen, eher mal Bälle schleppend und dann sehen wir.
Erwartest du das auch von Führungsspielern?
Ja, absolut. Sie können sich gerne äußern, aber müssen dann natürlich dementsprechend auch die Leistung auf den Platz bringen. Das ist doch klar. Ja, und Mats macht das ja auch, spielt ja wirklich eigentlich eine sehr gute Runde, da muss man ganz klar sagen. Aber als Mannschaft bist du natürlich in so Situationen absolut gefordert. Ich meine, das ist auch nicht denn ihr Anspruch. Sie wissen genau, sie müssen Champions League spielen. Ja? Mhm. Sie müssen auch nächstes Jahr da auch wieder rein in die Plätze. Sie waren mal jetzt kurzzeitig sogar draußen. Ja? Und war Angst da auch, dass man den Anschluss verpasst. Ja? Jetzt wurde ein Trainerwechsel gemacht, nochmal. Auch das zu bewerten jetzt aktuell, Lucien Favre, Terzic, halte ich viel zu früh. Ja? Also da muss man noch mal ein paar Spiele gehen lassen. Aber wichtig ist, dass die Mannschaft gefordert ist, dass sie verstanden hat, sie muss liefern. Ja, und ich glaube, ich bin der festen Überzeugung sogar, dass Aki Watzke, Michael Zorc, auch die Spieler klargemacht hat, hey, ihr müsst abliefern, ja, weil ihr habt eine ganz andere Qualität, das wollen wir sehen und Mentalität wollen wir erstmal sehen und das Spielerische kommt ja von selbst dann.
Dann gehen wir mal ins Spiel rein. Oliver, schauen wir mal auf das Führungstor. Zweite Halbzeit habe ich ja eben schon angesprochen. Also Sancho blüht wieder auf, kann man sagen, ne?
Ja. Zweites Spiel hintereinander mit einer echt ansprechenden Leistung von ihm. Und ja, in diesem Tor sieht man dann beides. Da sieht man A, die individuelle technische Klasse, wie Marco Reus das Ding dann per Hacke dann weitergeleitet hat auf Jadon Sancho. Kann auch nicht jeder Bundesligaspieler. Und diese unfassbare Dynamik von Erling Haaland, wobei er da natürlich
aber guck mal, relativ viel Platz hat. Rot-Weiße, ja. Wenn der losläuft, der Ochse, der löst Panik aus. Das, wenn du siehst, wie der auf dich zurückkommt, wie die da rüber gehen.
Ja, er bringt Tiefe ins Spiel von Borussia Dortmund. Und in der Tat, wenn Erling Haaland Platz hat, wenn der Gegner ein bisschen müde wird, dann ist das für fast jeden Gegner eine ziemlich tödliche Waffe.
Aber Reus war auch sensationell, das muss man sagen. Super. Das war ja.
Oder Fried, das war ja absolut. Kannst du ja nicht besser machen. Ich meine, Sancho muss da eigentlich nicht mehr viel machen. Der muss eigentlich nur noch sauber den Ball treffen. Die zwei davor, Haaland natürlich mit seiner Dynamik, aber auch hier Reus mit der Übersicht. Und was dann halt gut ist, die haben die Räume besetzt im 16er. Das ist natürlich auch immer die große Stärke von Borussia Dortmund. Oder auch wenn sie den Ball nach hinten spielen, in den Strafraum rein, ist immer jemand da. Da sind sie sehr gut besetzt immer.
Das ist auch unter Terzic auffällig. Er lässt immer mit einem richtigen Stürmer spielen. Mhm. Selbst in der Phase, als Mukoko und Haaland verletzt war, hat er Stefan Tigges dann gebracht. Also ein U21-Spieler. Diese Variante mit 9,5, mit einem Mittelfeldspieler vorne dran, was Favre sehr häufig gemacht hat.
Falsche 9.
Ja, das hatte dann natürlich
mein Lieblingswort.
Bitte?
Das ist mein Lieblingswort, falsche 9.
Falsche 9.
Was in der Regel ja auch eine falsche 9 genau, dann ist, ehrlich gesagt.
Abknickende 9. Ist das besser?
Das ist der 6er.
Alles schlimm.
Das scheint es in Dortmund nicht mehr zu geben.
Friedi, warte, ich finde immer gut, wenn Mittelstürmer spielen dürfen. Ne? Ist alles okay.
Ja, warte, du, so viele Stürmer hast du auch nicht mehr. Wir reden gleich nochmal über die falsche 9. Aber du warst lieber eine richtige 9. Das stimmt ja, genau, auf jeden Fall. Oder? Jetzt wollen wir den Trainer nochmal hören. Den Terzic zu Sancho.
Die Leichtigkeit, diese Magie, die wir so gewohnt waren aus den letzten Jahren, die war halt weg. Und dann wurde ja auch immer noch die Frage gestellt, was macht ihr im Training? Es war ja auch logisch, dass wir erst nicht anfangen, Tore im Training mit der Hacke oder als Fallrückzieher zu erzielen, sondern dass wir erstmal an den einfachen Dingen, an der Basis anfangen. Und da geht es halt um Intensität. Und beide haben das halt super angenommen, haben das super umgesetzt. Jadon hat sich jetzt belohnt, das ist jetzt das dritte Pflichtspiel in Folge, wo er trifft und einen Assist hat. Marco heute auch mit 2 Assists. Das ist super, das ist schön, darüber freuen wir uns. Das ist der Grund, wieso wir dieses Spiel gewonnen haben, weil wir die Tore geschossen haben. Aber wie sie halt auch gearbeitet haben, wie sie zurückgefunden haben in dieses Spiel, wie sie dann halt für die Mannschaft alles gegeben hatten, dafür, das ist genauso wichtig.
War da ein bisschen versteckte Kritik an Lucien Favre auch zu hören? Wir haben erstmal an den Basics gearbeitet, Intensität.
Nicht unbedingt. Du stehst natürlich im Spreitschritt, weil du ständig gefragt wirst, was machen Sie denn anders als Ihr Vorgänger? Das ist, glaube ich, für jeden Trainer eine unangenehme Situation. Wenn er dann aufzählt, was er macht, dann wird natürlich automatisch der Vergleich angestellt, was hat der Vorgänger anders gemacht. Nein, das ist seine Philosophie, das ist der Fußball, den er spielen lassen will. Und den hat er beschrieben. Und interessant war ja auch, wie holt man sich denn diese Leichtigkeit, die tatsächlich weg war, wieder zurück? Da gibt es halt 2 Wege. Mhm. Du kannst den Spielern halt sagen, ihr müsst individuell an euch arbeiten, ihr müsst an den Schwächen arbeiten. Oder man macht es über Intensität. So nach dem Motto, liefert erstmal ab, haut euch rein, erarbeitet euch die Räume und dann kriegt ihr schon Chancen und dann
was
kommt
ist vieles auch von selbst Intensität wieder. Für dich in dem Fall?
Intensität heißt
mehr laufen?
Ja, oder was? Und vor allen Dingen frühes, ständiges Anrennen des Gegners. Pressing als Chance zu sehen und nicht als Risiko
zu sehen. Und der erste Halbzeit auch erstmal verteidigen. Also auch. Das ist, und dann die Leichtigkeit. Bei Dortmund hattest du das Gefühl, Leichtigkeit geht und wenn sie nicht geht, hast du dieses Spiel verloren. Ja. Wenn die Leichtigkeit nicht funktioniert, Augsburg, Köln gegen Mannschaften, die dir was erzählen zu Leichtigkeit. Und dann hast du das Spiel verloren.
Ja.
Wenn du diese Leichtigkeit kommt, wenn du weißt, wenn das heute so nicht läuft, verlieren wir das Spiel nicht, weil wir ja alle auch die andere Nummer durchziehen. Nicht nur spielerisch von hinten, es darf kein Ball weggehauen werden. Das war Favre anders, weil ein anderer, das ist ein großartiger Trainer. Das sollten wir nie vergessen, bei allem, wenn wir denn hier so gegeneinander abwägen. Ich glaube, dass für diese Mischung aus diesen jungen Ballzauberern und den Älteren, die das führen sollen, ist, glaube ich, diese Art Fußball erstmal, die Terzic jetzt will. Und die ist alternativlos. Sie müssen diese Mischung finden. Wenn die Jungen nicht funktionieren, dann ging es bisher immer den Bach ab.
Kostet aber mehr Kraft. Sie ist unökonomischer. Und
Augen auf bei der Berufswahl.
Genau, wenn die englischen Wochen kommen, wenn dann vielleicht auch verstärkte Ausfälle kommen, dann
so, und wird dann mal Erwachsenenfußball und dann mal aufhören. Nicht nur rennen wie die Kanickel, was es ja auch schon in Dortmund immer wieder gab, bis die gesagt haben, jetzt mag ich nicht mehr. Das ist auch erwachsen werden. Diese Mischung hinkriegen, dann haben die alle Möglichkeiten.
Aber wenn Lucien Favre diese Mischung nicht hinbekommen hat, ist er ja auch kein guter Trainer. Weil du gerade sagst, er sei ein großartiger Trainer. Also er hat die Mischung nicht hinbekommen, an ihm wurde monatelang rumgekrittelt.
Weil ich glaube, dass die Ansprüche, er mit diesem nie klarkam. Von uns allen immer in Richtung, ihr müsst die Bayern jagen. Und er hat gesagt, und ihr kauft einen 16-Jährigen wieder. Oder holt mir einen 16-Jährigen hoch und einen 17-Jährigen und noch einen 18-Jähriger. Und mit der Mischung. Das hat er nicht hingekriegt. Ich glaube, das wollte er auch nicht. Er hat diesen Sprung nicht geschafft, zu sagen, irgendwie können wir es auch noch zwingen. Er hat diese Art von verkopftem Fußball. Wir lösen alles von hinten spielerisch. Wir machen es so, wir halten da mal, wir machen mal, wir tun mal.
Das ist der Punkt.
Und damit waren die Jungen überfordert.
Ja, und das ist auch der Grund gewesen, warum an Favre eigentlich, da ist ja nicht erst in den letzten Wochen seiner Tätigkeit gekrittelt worden, sondern schon im ersten Jahr, was ja, wo man mit 7 bis 9 Punkten geführt hat und am Ende zwar die Meisterschaft verspielt hat, aber teilweise auch wirklich aber teilweise nur brillanten Fußball gespielt hat. Es gibt in Dortmund halt eine tiefe Sehnsucht nach diesem aggressiven, fordernden Spielstil. Das hat natürlich Gründe. Das ist die glorreiche Vergangenheit
mit Jürgen
Klopp. Ja. Jetzt habe ich Ihnen gesagt, so. Und in die Richtung will man immer irgendwie gehen. Man weiß, man kriegt den großen Guru nie zurück. Aber man möchte trotzdem fußballerisch in diese Richtung wieder gehen. Und Terzic verkörpert vielleicht den Traum, dass es zumindest fußballerisch wieder dahin.
Aber es geht in die richtige Richtung auf jeden Fall. Das können wir im Moment ja sagen. Wir gucken noch auf das Final, Freddy. Mhm. Du hast ihn liebevoll gesagt, der Ochse, wenn der sich da durchtankt. Mhm. Das nehme ich jetzt mal als Kosewort.
Guck dir das mal an.
Also Leipzig hatte die beste Abwehr bis dahin. 9 Gegentore. Und dann, was macht er mit den 5
Spielern? Das ist eben das, was zum Beispiel Borussia Dortmund in der ersten Halbzeit überragend gemacht hat.
Und da ist er schon wieder.
Und Leipzig hat es in der zweiten Halbzeit nicht hinbekommen. Dieses leidenschaftliche Verteidigen. Wenn die eine Mannschaft gerade in der Phase ist, wo sie dominiert, und Leipzig hat ja auch die erste halbe Stunde dominiert, muss man klar sagen, fußballerisch, haben die richtig tollen Fußball gespielt. Dortmund hat aber dagegen gehalten, hat wirklich leidenschaftlich verteidigt, wie ich vorhin gesagt habe, die Bälle auch mal weggeprügelt. Das Gefühl hatte ich bei Leipzig in der zweiten Halbzeit nicht, dass sie leidenschaftlich verteidigen, weil eins ist klar, Haaland tut das alles initiieren. Und hat noch die Zeit, in den Strafraum zu gehen und abzuschließen. Und da musst du im Kopfball eben auch anders hingehen. Und da draußen ganz klar auch die Flanke versuchen zu verhindern. Ja. Es war eigentlich nur ein Beobachten, ein Mitgehen in der Situation.
Warum das nicht funktioniert hat bei Leipzig, das besprechen wir gleich mit Emil Forsberg. Ist schon da, wartet auf uns. Hallo Emil, sage ich schon mal von hier aus. Also, und wie es mit Meisterschaft, Chancen aussieht, auch das besprechen wir. Machen nur eine kurze Pause. Bis gleich. Wir sind wieder zurück beim Check24 Doppelpass bei der Partie immer noch Leipzig gegen Borussia Dortmund. Marcel, wir sind nicht ganz sicher. Vielleicht darf ich noch mal darauf hinweisen. Du hast eben jungen Typen gesagt, ne? Oder?
Im Zusammenhang mit den jungen Dortmundern.
Nein, Spielern, oder?
Und nicht Jungtürken.
Ja, das.
Und wenn ich Jungtürken, weil ich das auch, gebe ich zu, im Sprachgebrauch manchmal habe, ihr Jungtürken. Das ist aber ist da ein rassistischer Unterton. Helf mir mal bitte, nur falls ich irgendwas verpasst habe. Also ich sehe darin kein Problem und ich mag mir auch kein Problem einreden lassen. Also ich weiß, dass bei den Dortmundern kein Türke, und selbst wenn ein Türke da wäre, wo wäre das Wo ist die? Leute, auf welches Niveau?
Emre Can.
So. Nein, den würde ich jetzt noch nicht als Jungtürken, weil ich glaube,
das ist Frankfurter.
Und auch ein bisschen ein älterer junger Mann. Also deutscher Nationalspieler. Sorry, sollte ich irgendjemandes Gefühle verletzt haben, entschuldige ich mich damit dafür in aller Form. Allein mir fehlt so ein bisschen die Tiefe des Gedankens.
Kommen wir zurück zum Sportlichen gehen, ja? Ja? Gucken mal auf das 0:3. Aus Sicht von RB Leipzig. Wieder Haaland. Diesen Pass sieht man oft, Freddy, ne? Kann das sein?
Ja, ja.
Also nicht nur bei Dortmund, sondern generell in der Liga.
Ja, mal generell. Aber man sieht ja auch vor allem, und beim BVB ist es ja auch klar, wenn Haaland steht ja schon, er wartet eigentlich nur darauf. Seine Mitspieler wissen, brauchen bloß in den Raum reinspielen. Wenn sie ihn sauber timen, hat er mit seiner Grundschnelligkeit, kommt er da vorbei. Und ich kann mich erinnern, ich glaube, in Berlin hat er auch so ähnliche Tore gemacht, da 1-2. Er ist schon stark. Der erste Kontakt ist auch wieder traumhaft, wie er ihn mitnimmt.
Macht so einen langen Schritt, ne?
Ja, aber dieser erste Kontakt ist immer das Entscheidende beim Stürmer. Ja. Und den macht er überragend, weil dann kann er mit dem zweiten sofort abschließen. Ja.
Der Pass kam aber von dem, über den wir hier auch schon mal geredet haben, dass dessen Zeit vorbei ist. Und das ist, wo ist Reus und was
wird mit Reus? Ich sag ja, so schnell geht das, ja. Komm, jetzt gehen wir mal. Lass uns nach Leipzig gehen. Emil Forsberg wartet schon die ganze Zeit. Vielen Dank erstmal, Emil, und Grüße nach Leipzig.
Hallo, danke euch.
Ich habe gehört, du bist ein Langschläfer. Bist aber extra für uns heute früh aufgestanden?
Langschläfer weiß ich nicht. Ich habe eine 2-jährige Tochter. Ich bin heute schon früh um 7 aufgestanden, glaube ich. Also Langschläfer bin ich nicht.
Okay. Was war gestern der Grund dafür, dass ihr in der zweiten Halbzeit dann doch relativ chancenlos wart gegen Borussia Dortmund?
Ja. Wir haben den Dortmunder zu viele Räume gegeben und dann sieht man auch, wie gut die sind am Ball. Die können schon da rauszocken und ja, am Ende haben die verdient gewonnen. Dazu kann man nicht viel sagen. Wir haben viel richtig gemacht, erste Halbzeit, und auch viel falsch, zweite Halbzeit gemacht.
Aber relativ wenig Chancen gehabt, oder?
Genau, also wir haben sehr gut gespielt. Unser Gegenpressing war auch richtig gut, aber am Ende haben wir auch, wie wir das gesagt haben, zu wenige Chancen gehabt. Wir müssen ein bisschen mehr Ruhe am Ball haben, letzten Drittel, bisschen mehr Kreativität, ein bisschen Kombination da reinbringen. Das hat uns gestern gefehlt. Wir haben es auch für den Innenverteidiger ein bisschen leicht gemacht. Wir haben viel geflankt, aber ohne Ziele. Und dann sind ja auch Akanji und Hummels auch da richtig gut in eigenen Strafraum. Und ja, das war einfach nicht gut genug.
Alfred, du wolltest was sagen? Herr Forsberg, Julian Nagelsmann hat in der Woche gesagt, er habe die 3 Punkte schon eingeplant und hat sich dann danach dafür entschuldigt, hat gesagt, sei ein Riesenfehler gewesen. Spielt das in den Köpfen der Mannschaft eine Rolle?
Nee, wir wollen ja alle gewinnen. Wir wollten unbedingt gewinnen. Und ich glaube, man hat auch erst Halbzeit gesehen, dass der Leidenschaft und der Willen und alles hat das alles gefehlt, zweite Halbzeit. Die Tore kamen zu einfach und ich finde, die Leidenschaft und die Einstellung war vor allem von Anfang an da, aber dann nach der Halbzeit und was wir auch in der Halbzeit besprochen haben, war überhaupt nicht da in zweiter Halbzeit. Und wenn du gegen so eine Mannschaft spielst, dann geht es schon schnell bergab und die sind richtig gut am Ball und wenn die Räume haben, da wird es für jeden Gegner
ihr oder hast du eine Erklärung dafür, warum es gegen Bayern und gegen Dortmund dann eben nicht zum Sieg reicht? Ihr habt jetzt 11 Spiele gegen die gemacht, 5-mal gegen Dortmund nicht gewonnen, 6-mal gegen die Bayern.
Ja, also schwer zu sagen. Ich finde, auch gegen Bayern haben wir ein richtig gutes Spiel gemacht, aber auswärts gegen Bayern zu gewinnen ist auch nicht einfach. Aber trotzdem ein richtig gutes Spiel gemacht und wir haben auch in früheren Spielen gezeigt, was wir drauf haben. Wenn wir es richtig gut machen, gegen United haben wir es gezeigt, gegen Istanbul, auch in Champions League gegen Atletico. Solche Spiele haben wir schon gezeigt, was wir drauf haben und was die Mannschaft können. Aber klar, wir wollen auch gegen diese Mannschaft gewinnen, weil es auch wirklich um Punkte geht, wichtige Punkte. Aber wir haben immer noch die erste Hälfte richtig gut gemacht. Wir sind immer noch da oben. Und wir haben auch ein bisschen Glück mit den Ergebnissen gestern gehabt. So, also wir haben jetzt 2 wichtige Spiele, die wir unbedingt gewinnen wollen. Und ja, klar wollen wir auch gegen Dortmund und Bayern einmal gewinnen, aber das kommt noch, bin ich mir sicher.
Aber glaubst du, das hat euch sogar gehemmt vielleicht, die Chance, Tabellenführer zu werden?
Schwer zu sagen. Also wir wollten ja auch den Abstand größer machen und wir hatten ja auch eine große Chance, es zu machen, aber es leider nicht genutzt und dann ist einfach so, Leben geht's weiter, wir haben jetzt zwei wichtige Spiele und wir müssen einfach nur nach vorne schauen und nächstes Spiel in der Hand nehmen und gewinnen. So einfach ist es.
Freddy, wie siehst du RB Leipzig?
Ich haben sie die erstmal, Chance, Titel zu holen? Natürlich haben sie die Chance. Das Wichtige ist halt natürlich, ob sie es schaffen, auch die Konstanz über 34 Spieltage so hinzubekommen, auch wirklich dann die Bayern im entscheidenden Augenblick vielleicht dann auch zu überflügeln oder in der gerade solche Spiele, wenn es um so Schlüsselspiele geht, auch dann noch zu gewinnen am Ende des Tages. Daran wird sich vieles zeigen. Ja? Und sie müssen natürlich gerade gegen Dortmund, gegen Bayern, diese Spiele musst du, die sie auch immer schon gut gespielt haben, auch immer. Eine halbe Stunde, Emil, da habt ihr überragend Fußball gespielt. Das hat echt Spaß gemacht zuzuschauen, gepresst, eigentlich kaum zur Luft kommen lassen die Dortmunder. Aber die haben natürlich sehr gut verteidigt und man hat aber die Ziele nicht gefunden und nicht das Tor gemacht. Und das sieht man ab und zu oft, dass man sehr überlegen ist bei RB Leipzig gegenüber den Mannschaften. Aber manchmal fehlt so dieser letzte, entweder machen sie es zu oder die Chancen
werden, Punch oder wie nennen
der Punch, es? So dieser letzte Punch vielleicht auch. Und im entscheidenden Augenblick, wenn es mal nicht so läuft, dann einfach nur leidenschaftlich verteidigen kann. Auch das ist wichtig. Das haben sie, glaube ich, in Stuttgart sehr gut gemacht, wo sie wirklich sehr gut verteidigt haben dann noch. Was ein sehr großes Kampfspiel war und jetzt gestern haben sie es leider nicht geschafft.
Fehlt euch das noch, Emil, was Freddy gerade angesprochen hat? Dieser letzte, vielleicht der letzte Schritt, so können wir es ja auch mal...
Ich finde völlig... Nein, da hat völlig recht, würde ich sagen, weil wir haben auch viele Spiele gehabt, wo ein bisschen letzte Punch gefehlt haben und ja, das müssen wir uns lernen und wir müssen es besser machen und wie es auch gesagt haben, wir müssen ein bisschen das Ruhe in der letzten Drittel bisschen mehr haben und das hat uns ein bisschen gefehlt, aber wir haben immer noch eine richtig gute Saison gespielt und wir haben immer noch eine ganz junge Mannschaft, nicht so jung, weil ich da bin, aber
wenn die Frage kommt,
versuchen mal was. Ja, wir wollen besser werden, wir trainieren das auch und wir haben jetzt auch ein bisschen mehr Zeit, um das besser zu machen. Wir trainieren auch jetzt mehr Abschlüsse. Und auch Lösungen im letzten Drittel. Und ich bin mir sicher, dass es für Spiel besser wird.
Laura, du hast noch ein paar Daten, Informationen zu Emil.
Genau, daran sieht man, dass er schon ein paar Jährchen mittlerweile bei RB Leipzig unterwegs ist. Also seit dem 7. Januar 2015, also insgesamt schon 6 Jahre bei den Leipzigern. Vierter im Dienstältesten-Ranking, also Sabitzer, Klostermann und Paulsen sind zumindest schon ein bisschen länger noch im Verein selber unterwegs und hat momentan 15 Saisonspiele bestritten, also bei jedem Spiel in der Liga war er mit dabei. Allerdings, das ist auch auffällig, nie über 90 Minuten. Nein, 10-mal wurde ausgewechselt, 5-mal eingewechselt, also über die 90 Minuten. Vielleicht liegt es auch am Alter, ich weiß es nicht. Hat es zumindest in dieser Saison noch nicht gereicht. Was aber auch auffällig ist, die Leipziger Stadt hat nämlich Folgendes letztens gepostet. Der Name Emil ist sehr beliebt bei den neugeborenen Babys. Also 66 kleine Emmas auf die Welt gekommen 2020. Und 68 Emils und damit eben der beliebteste jungen Vorname in Leipzig 2020. Vielleicht liegt das ja an Emil Forsberg.
Emil, du hast eine Tochter, hast du gesagt, keinen Sohn. Ja,
scheiße. Es liegt daran, genau, hast du genau. Gesagt, oder was? Der kommt noch.
Bist du nicht eigentlich schon vielleicht zu alt?
Ich muss ihn also. Emilio nennen.
Bist du nicht eigentlich schon zu alt, was die Philosophie von Leipzig angeht? Haben wir gerade schon angesprochen. Angedeutet?
Nee, überhaupt nicht. Also es ist auch wichtig, in einer Mannschaft Erfahrung zu haben und auch ein paar Spieler haben, die lange dabei waren und auch das Ablauf besser kennt als die Neuen. Und wir können auch die Neuen besser integrieren, weil wir wissen, wie es läuft. Und wenn du mich fragst, ist es wichtig, solche Leute zu haben und auch solche Menschen in der Mannschaft zu haben. Und ich fühle mich wohl hier in Leipzig. Ich bin ja auch genau wie seit 6 Jahren hier. Also habe vielleicht viel richtig gemacht hier, weil ich immer noch da bin. Aber ja, fühle mich immer noch wohl hier. Und
du hattest ja auch keine leichte Zeit mit deiner schweren Verletzung. Wie hast du dich zurückgekämpft?
Oh ja, das war eine ganz schwierige Zeit, weil jeder hat fast gesagt, dass ich kann nicht mehr Fußball spielen, weil wegen dieser Leistungsprobleme und so. Aber du musst auch mental stark sein, gute Einstellung haben und glauben, dass es besser wird. Und ich habe auch viele Ich habe gute Leute, hier neben mir und so, dem ich viel geholfen hat. Und ja, dafür bin ich auch wieder zurückgekommen und ich kann wieder geiles Fußball spielen und dafür freue ich mich.
Hast du das Gefühl, dein Trainer Julian Nagelsmann versteht dich jetzt besser?
Wir haben uns immer gut, sehr gut verstanden. Ich war auch letztes Jahr viel krank. Ich glaube, Mandelentzündung dreimal gehabt in Folge. Also wir haben uns immer gut verstanden. Also bei uns gibt es überhaupt kein Problem. Ich habe auch in diesem Jahr eine neue Rolle bekommen als falsche Neun. Ein bisschen passt mir sehr gut. Aber ich würde sagen, der versteht jeder Spieler richtig gut.
Für mich ist die falsche Neun eigentlich die richtige Sechs. Es gibt kein Problem. Magst du die falsche Neun denn?
Ja, schon. Es passt mir sehr gut. Also ich finde, wir spielen auch geiles Fußball, dann ist es einfach.
Ist das nicht eine Umstellung, wenn man vorher Spielmacher war und dann ja da meistens im Zentrum sich bewegen muss, in der Box, wie es so schön heißt heutzutage?
Ja, also ich bin ja leider nicht 1,90 groß, aber ich versuche mal da clever zu bewegen. Und die Rolle, die ich habe, funktioniert sehr gut bei mir. Und ich versuche das alles, was Julian sagt, umzusetzen. Und das hat bisher richtig gut funktioniert. Und ja, es ist einfach eine Rolle, die mir sehr gut passt, weil ich kann mich auch viel bewegen. Ich versuche das für den Verteidiger schwer zu machen. Und ja, die Rolle passt mir gut.
Also wir haben ja schon angesprochen, du gehst auf die 30 zu. Wir wollen natürlich gleich noch wissen, was du in der Zukunft wünschst und vorhast. Wir machen nur einen einzigen Spot, dann reden wir sofort weiter. So, Emil Forsberg ist uns weiter zugeschaltet aus Leipzig. Was hättest du ihm das zugetraut, so zurückzukommen?
Ich dachte, irgendwann mal ist die Reise zu Ende. Ich hatte so über die Jahre mal das Gefühl, er verliert sich so ein bisschen dort. Und sie setzen nur auf die Jungen. Aber ich glaube, diese Mischung, das, was Emil gerade sagt, das ist auch ein Fortschritt bei Leipzig. Also nur zu sagen, wir machen hier eine Ausbildungstruppe, dann hast du da oben auf Dauer Probleme. Jetzt mit der Mischung, und da hat er seinen Platz wieder gefunden. Und ob du 90 Minuten dann spielst oder 85, das ist nicht der Punkt. Wenn das Gebilde funktioniert und das besteht aus Spielern, die älter, jünger sind, die 90 gehen können, weniger.
Emil, nervt dich das dann immer mit den Ein- und Auswechslungen?
Also klar, also du willst ja immer über 90 Minuten spielen, aber wir haben auch in der Saison viele Spiele gehabt. Es war ja wegen auch Corona und so alles anders jetzt. Und da musst du auch alles ein bisschen anders steuern. Und wir haben viele, viele Spiele gehabt. Und wenn du ein Spiel in jeder dritte Tag hast, dann musst du auch das steuern ein bisschen. Und das hat bisher auch richtig gut funktioniert, muss man sagen. Und ich mache mir da keine Gedanken, ich will ja, aber immer über 90 Minuten spielen, aber das ist manchmal so. Und wir versuchen es gut zu steuern und mehr ist es nicht.
Mhm. Vertrag hast du noch bis 2022. Kannst du dir vorstellen, auch deine Karriere dort zu beenden in Leipzig?
Ich habe ja noch 1,5 Jahre Vertrag, müssen mal abwarten. Ich werde jetzt alles geben, was ich habe für den Verein und dann müssen wir mal schauen. Ich hoffe, dass ich mindestens 5 Jahre noch gut spielen kann und danach müssen wir schauen. Aber jetzt zählt einfach nur diese Saison jetzt und was wir hier machen können und alles andere kommt danach.
Freddy, 1,5 Jahre noch Vertrag. Mhm. Wann fängt man an, als Sportvorstand dann mit dem Spieler zu reden?
Er weiß ja schon, dass er kommt. Nein, normalerweise. Nein, es ist doch klar. Ich meine, es ist auch die richtige Aussage von ihm und dass er natürlich jetzt erstmal auf die Saison schaut, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Aber wann spricht man mit dem Spieler? Das gehört natürlich nicht hier in die Öffentlichkeit rein. Aber er ist schon jemand, der für RB Leipzig sowas von wichtig ist. Ja, also ein ganz wichtiger Spieler, wichtiger Bestandteil. Wie er gesagt hat, auch, wir sind ja auch für die jungen Spieler da, die sich schneller integrieren. Das ist bei uns, wie auch wirklich jetzt auch sehr gut umgesetzt hat mit erfahrenen Spielern. Diese Mischung macht es absolut aus und die erfahrenen Spieler sind immer wichtig. Egal, ob die jetzt 90 Minuten spielen, 60 Minuten oder auf der Bank sitzen, für die Kabine und für die Stimmung sehr, sehr wichtig, damit ein Club auch Erfolg hat. Und das sieht man in Leipzig, dass sie auch Erfolg haben.
Ich habe gerade gehört, wir haben ab und zu ein paar Tonaussetzer, versuchen das zu beheben und entschuldigen uns schon mal dafür. Emil, welcher Titel soll es denn sein? Champions League war es ja schon nah dran, ne? Mit Halbfinale. Pokal hätte ich noch im Angebot, Meisterschaft.
Ja, wir sind bei allen Wettbewerben gut dabei. Aber klar, schwer jetzt zu sagen, wie es wird. Also wir werden alles geben, alles tun, um was zu holen. Aber das ist, du hast ja auch richtige gute Mannschaften dabei. Und dass es schwer wird, wissen wir. Wir können einfach nur auf uns selber schauen und unsere Leistung auf den Platz bringen. Und danach, wie lange es reicht, müssen wir abwarten. Aber die Einstellung, die Leidenschaft haben wir. Aber was Ende zählt nur, was du auf den Platz bringst.
Okay, gegen Liverpool wird natürlich nicht ganz so einfach. Darf man, glaube ich, auch so sehen. Gibt ja vielleicht noch ein Ziel, Nationalmannschaft, Europameisterschaft. Hat Schweden auch lange nicht gewonnen. Ja. Habt ihr es überhaupt schon mal gewonnen? Weiß ich gar nicht. Glaub nicht, ne?
Nee. Ja, das war
Dan.
Nee, glaub nicht.
Dankeschön, da war ich dabei. Ja. Glaubst du nicht? Ist schwer, ne?
Ja, schon. Also das wird nicht einfach. Aber unmöglich ist es nicht, aber es ist schwer jetzt zu sagen, über einen Titel zu reden. Wir werden unsere Arbeit machen und versuchen, aber es wird natürlich schwer.
Okay, warum fangt er die Bayern noch ab?
Ja.
Schwere Fragen.
Ja, schon. Also ich weiß nicht. Also man redet ja immer über die Jägern, wir, Dortmund, du hast ja Gladbach, Wolfsburg sind gut dabei, Bayern ist immer Bayern. Es wird schwer, die zu fangen, und man hat ja auch gesehen, wie gut die sind, wenn die in Form bist. Wir haben ja auch viele Spiele gehabt, und trotzdem fast jedes Spiel gewonnen. Aber am Ende müssen wir einfach nur versuchen, die ein bisschen unter Druck zu setzen, unsere Leistung auf den Platz bringen, und ob es reicht, schwer zu sagen, aber wir werden alles tun, um die zu nerven, auf jeden Fall.
Emil, dann sagen wir ganz herzlichen Dank. Erstmal fürs
Danke euch. Schönen Sonntag.
Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Grüße nach Leipzig. So, ja. Tschüss. Bayern war das Stichwort. Oder ist das Stichwort?
Ja, Bayern haben wir gerade schon gehört. Dann wollen wir auch über die Bayern sprechen und da definitiv auf die Defensivschwäche zu sprechen kommen. Also 2:0 geführt am Freitagabend gegen Borussia Mönchengladbach. Am Ende tatsächlich nur 3 Tore kassiert, das Spiel verloren. Und hier sehen wir eben das 3:2 aus Gladbacher Sicht. Vorlage Jonas Hofmann, der davor auch 2 Tore erzielt hat. Und dann musste Neuhaus das Ding eigentlich oben schön in den Winkel hauen. Und das war schon echt bitter. 24 Gegentore haben die Bayern mittlerweile in dieser Saison. Die letzten 10 Spiele immer ein Gegentor kassiert. Also das zeigt eben, das ist nicht nur eine kleine Phase, sondern das geht schon ein bisschen länger so. Und das ist tatsächlich ein ganz großes Problem, was der FC Bayern München momentan hat.
Ja, also die Abwehr zurzeit bei Bayern mit 24 Gegentoren ist sicherlich ungewöhnlich, was da gerade so passiert. Und ich glaube, dass die Bayern sich große Gedanken machen, wie sie das jetzt in den Griff kriegen, erstmal jetzt in der Saison. Aber man hört ja auch, dass Upamecano für nächstes Jahr
Upamecano, meinst du?
Ja, Entschuldigung, schweres Wort für mich. Dass er so gut wie sicher ist, dass er im nächsten Jahr zu den Bayern wechselt. Wir haben immer noch das Problem, oder die Bayern haben immer noch das Problem, dass sie mit Hernandez einen 80-Millionen-Einkauf haben, den sie nicht so richtig integriert bekommen.
Warum eigentlich nicht?
Ich weiß es nicht.
Vielleicht, Ahnung, ne?
ob die Leistung nicht reicht, ob das Gefüge hinten nicht passt. Aber wir haben auch noch Alaba, der möglicherweise geht. Also die Abwehr ist sicherlich die größte Baustelle, an der die Bayern auch mit Recht gerade am meisten arbeiten werden.
Timo, was ist deine Erklärung?
Ja, also da würde ich zustimmen und auch Niklas Süle noch erwähnen, gerade wenn man jetzt auch wieder die Szene sieht vor dem gezeigten Gegentor, dass er einfach von der Beweglichkeit her noch nicht der ist, der in der Zeit vor seiner schweren Verletzung gewesen ist. Also er scheint im Moment auch eher ein Wackelkandidat zu sein. Er war ja lange Zeit die Konstante eigentlich in Zeiten von Boateng und Hummels. Dann musste dann irgendwann Süle neben einem der beiden spielen, um die Schnelligkeitsdefizite auch auszugleichen. Und von der Rolle ist er jetzt wirklich meilenweit entfernt. Auf der anderen Seite, so ein Durchhänge oder Probleme, auch mentale Probleme, sind eigentlich normal nach dieser herausragenden letzten Saison und auch dem Saisonstart jetzt, wenn man mal von der Niederlage in Hoffenheim absieht, war das aus meiner Wahrnehmung fast unmenschlich, wie Bayern da weiter erstmal funktioniert hat, weil jeder wartete ja eigentlich auf so eine Delle, auch mental. Und die
Ich halte ein bisschen dagegen, Timo, weil sie ja 2:0 geführt haben. Ne?
Ja, jetzt haben sie ausgerechnet mal 2-0 geführt. Darauf waren sie ja womöglich auch zu sehr versteift. Diese Stimmen gab es ja auch. Vorher lagen sie ja regelmäßig zurück und haben die Spiele noch gedreht. Und jetzt war das große Ziel, wir müssen endlich mal in Führung gehen. Dann führen sie 2-0 in Gladbach. Und ich glaube schon, dass da auch in den Köpfen sich festgesetzt hat, ja, jetzt haben wir es. Jetzt gehen wir ja sogar in Führung. Was soll uns jetzt noch passieren, wenn wir 2-0 führen? Und da ist ein Nachlassen, glaube ich, psychologisch ganz gut erklärbar.
Ich glaube allerdings auch, dass es nicht nur an den Vieren, wenn wir über die Defensivprobleme reden, an den Vieren hinten in der Kette liegt, auch wenn die natürlich ebenfalls Formschwankungen unterlaufen sind. Bei den Bayern ist es ja so gewesen, sie verteidigen sehr hoch, das heißt, sie gehen automatisch mehr Risiko ein als viele andere Mannschaften. Dieses Risiko wurde ja immer belohnt, weil sie extrem ballsicher sind und dadurch noch mehr Wucht entfalten konnten. Wenn es aber, wie es in Gladbach dann auch passiert ist beispielsweise und auch schon häufiger in dieser Saison, möglicherweise auch als Folge von Konzentrationsschwächungen, von Überspieltheit bei dem einen oder anderen, wenn es dann häufiger zu Ballverlusten kommt, hast du mit dieser hohen Abwehr automatisch schneller Probleme als andere Mannschaften. Ich glaube, das ist auch ein Aspekt. Also das Defensivproblem hängt nicht nur mit der Abwehr der Bayern zusammen.
Aber ich habe es vorhin schon bei Dortmund gesagt, man kann nicht immer nach zwei Spieltagen immer grundsätzliche Meinungen, grundsätzliche Urteile fällen. Entschuldigung. Wir sagen ja, dass mit Goretzka und Kimmich die besten Sechser der Welt da auf dem Platz stehen. Und wenn dann trotzdem da drei solche Gegentore fallen, dann ist das schon, hat das schon was mit der Abwehr zu tun.
Ja, natürlich. Ich sage ja auch nur, dass es nicht ausschließlich mit denen zu tun hat. Also auch die besten Sechser der Welt sind nicht in jedem Spiel perfekt. Und Ballverluste können natürlich auch so passieren, dass sie weder die Sechser noch die Verteidiger verteidigen können. Also ich sage mal, man kann nicht immer nur sagen, dass es ein zu krasses Gefälle innerhalb dieser Mannschaft gibt. Natürlich sind die Stärken der Bayern nicht unbedingt in der Innenverteidigung und auch nicht auf allen Außenverteidigerpositionen zu sehen. Aber das alleine als Grund zu benennen, das wäre mir dann doch zu wenig.
Nein, aber darf man auch eine systematische Frage stellen? Also ich meine, wir reden über Hansi Flick.
Darf man?
Heilig gesprochen, oder ist das darf ich sagen. Heilig gesprochen, alles richtig und alles gewonnen und von daher jede Kritik musst du dir sechsmal überlegen, kann man irgendwas sagen. Wenn du so diese so weit hoch, also so weit zu Deutsch, so weit weg vom eigenen Tor verteidigst und hinter dir ist so viel grüne Wiese, das ist ein hohes Risiko. Kann man das so weiterspielen jetzt, wenn du gegen, wir reden nicht nur über Gladbach, Mainz 05 bei allem Respekt, hat sie in der ersten Halbzeit zweimal genau auf diese Art erwischt. Du hast diese Spieler, Süle hatte für mich bei allen drei Gegentoren Aktien drin vorgestern. Du hast diese Spieler zur Verfügung und spielst trotzdem dieses System so weit weg vom eigenen Tor. Das ist ein hohes Risiko. Und ich glaube, irgendwann wird man sich, und die Saison für die Bayern geht los irgendwann Ende März, wenn es richtig ernst wird dann. Die werden nicht schwächer, die Gegner, die dann auf dich zukommen und die Stürmer. Die werden nicht langsamer, sondern das werden eher noch härtere Kaliber. Ich glaube, dass sie auf die Art Probleme kriegen werden. Sie werden sich, auch Hansi Flick, sich sicher überlegen müssen, ich habe diese Spieler zur Verfügung, die sind in der und der Verfassung. Ein Süle wirst du nicht zu einem Wirbelwind kriegen, wenn der sich drehen muss, das dauert ein bisschen. So. Alaba hat seine Schwächen, gut, der wird seine Form möglicherweise wieder finden, auch ein paar war. All diese Dinge, aber das musst du doch ins Kalkül ziehen. Mich wundert immer, wir ziehen das jetzt so durch, aber wenn einer durch die Schnittstelle, die berühmte, durchkommt, muss dir der Wahnsinnige da hinten Paraden liefern, die es gar nicht gibt, jede Woche. Irgendwann mal geht der schief.
Was ist die Alternative dazu? Ein Systemwechsel?
Muss ja nicht das ganze System wechseln, aber das Ganze mal ein bisschen im Kopf auf Absicherung denken. Und nicht nur, wir kriegen das schon vorne hin. Du willst mit Sané, willst du weitermachen mit solchen Spielern, mit Coman. Du weißt, dass deren 1-gegen-1 das Risiko birgt, dass ein Ball verloren geht. Dann kommt einmal so ein Stindl, der dir das der dir zweimal in die Lücke reinspielt.
Zumal das Marco Rose angekündigt hat.
Ne? Ja, also sie haben ja auch so gespielt. Jeder weiß, der gegen die Bayern spielt, sagt, wenn uns das gelingt, einmal kurz durch die Lücke durchspielen.
Also wir gucken uns die Lücke gleich mal ganz in Ruhe an. Reden natürlich über das Spiel und vor allen Dingen über die Gegentore. Und dann über die Eintracht natürlich aus Frankfurt. Freddy, deine Wünsche, deine Ziele, was willst du noch alles für Titel holen? Überleg in Ruhe. Vorher gibt es bei uns 5.000 Euro zu gewinnen und eine PlayStation 5. Wir sind gleich wieder da. Weiter geht's mit dem Check 24. Doppelpass. Wir sind immer noch beim 15. Spieltag. Freitag wurde der eröffnet und die Bayern verlieren bei Borussia Mönchengladbach. Kassieren 3 Gegentore. Wir fangen mal mit dem ersten an. Die berühmte Schnittstelle. Freddy.
Ja, erstmal der Ballverlust.
Wollen rausspielen, ne?
Genau, von der Ballverlust.
Ja,
da sehen wir es. Den Zweikampf verloren. Das kann schnelles Umschalten. Das machen die Gladbacher hervorragend, sehr effizient auch. Ja. Stindl ist schon in Position, kriegt sofort den Ball und den Ball spielt dann gleich überragend. Ja. Eigentlich aus dem Augenwinkel, aus dem Gefühl heraus.
Kannst du auch, Alaba geht nach vorne.
Ja, kannst du auch nicht mehr verteidigen.
Ist für Süle dann natürlich auch schwer, finde ich.
Absolut. Also, ich glaube, Embolo wäre im Abseits gestanden.
Aber Süle muss doch den Laufweg mit, der muss den Lauf
muss er,
mit an, aufnehmen.
Ja. Mit Hofmann meinst du?
Ja. Aber in der Position, den Ball zu verlieren, ist auch immer das Gefährlichste. Ja? Weil alle sind in der Vorwärtsbewegung, ja? Das weißt du selber als Verteidiger. Ja? Und bist auch in der Vorwärtsbewegung und dann geht es aber wirklich sehr schnell und der Pass ist einfach, der ist Weltklasse gespielt, muss man ganz klar sagen.
Ja, ja, also Süle pennt da einen kleinen Moment, würde ich sagen. Ne? Der ist dran, müsste eigentlich den Laufweg aufnehmen, bleibt dann stehen. Er hat ihn ja im Blick.
Und so eins, gegen Manuel Neuer ist auch nicht so einfach. Das hat er schon auch richtig gut gemacht, muss man sagen. Uli, schauen auf das zweite Gegentor. Ist das ein Foul für dich oder nicht? Hier Kimmich gegen Stindl.
Also, sehr robuster Körpereinsatz, aber ich kann jetzt nicht unbedingt einen Foul erkennen, muss ich sagen. Ja, und dann geht es wieder sehr schnell. Und das, was wir eigentlich eingangs dieses Bayern-Defensivthema schon gesagt haben, das war genau das, worauf die Gladbacher spekuliert hatten. Also genau darauf war es ausgerichtet. Jetzt sehen wir es nochmal.
Also die Dynamik ist zu hoch. Die Dynamik ist zu hoch eigentlich normalerweise. Eigentlich ist es ein Freistoß, obwohl ich eigentlich robustes Spiel sehr mag. Ja, ja, also dass man auch mal nicht alles abpfeift. Ja, aber dadurch, dass er in sehr hohen Geschwindigkeit Kimmich da angeht, ist es eigentlich ein Foulspiel.
Ja. Aber du hast wieder keine Staffelung, das ist wieder eine Kette. Und wenn du, da gibt es in der Mitte die Schnittstellen. Wenn ein Ball da durchgeht.
Wobei, Niklas Süle steht ja eigentlich erst richtig. Er steht innen, ne?
Nein. Dann? Ja. Und dann machst du das,
was auf
du...
Abseits. Das ist so in Zeiten von VAR völliger Irrsinn. Warum? Wenn es abseits ist, wird es doch sowieso aufgeklärt hinterher. Das aber gibt es, ja überhaupt keinen Sinn.
Aber es ist doch ein automatischer Reflex, was du als Spieler hast. Das ist zwar früher so, ist heute so noch, dass du dann eher die Hand hoch machst. Ja, das ist so. Das ist so drin.
Ja, aber das ist ja auch ein Millimeter nur.
Nein, die Hand ist nicht das Problem. Die Entscheidung, die er jetzt trifft, ich gehe nicht mit.
Stehen.
Ich gehe jetzt nicht.
Das meinte ich gerade. Er ist ja bei ihm. Ne?
Ja. Und er hat ja den Körper. Also der hat ja schon Spiele vor seiner Krankheit und Verletzung gemacht. Irgendwann habe ich mal in der Reportage gesagt, und aus der Seitenstraße kommt ein Bus. Also wenn der dir den Weg zustellt, da musst du dir viel einfallen lassen. Aber er macht es, er hört hier auf.
Aber wieder ein super Pass.
Aber der Pass ist wieder so.
Wieder ein super Pass. Auch schwer zu verteidigen, auch manchmal. Wirklich. Also das
und er hätte ja auch die Schnelligkeit dafür. Ne?
Das Interessante war ja auch dabei, jeder dachte eigentlich, dass es abseits auch ist, selbst der Torschütze. Ja, wurde ja gar nicht gejubelt eigentlich groß. Ne? Ja, jeder dachte, es ist ein Abseits. Und dann kurze Zeit später hat man gesehen, durch diese tolle kalibrierte Linie. Ja.
Die magst du auch besonders gerne, ne?
Ja, da kann man auch manchmal andere. Also so, im Zweifelsfall für einen Stürmer gibt es auch da selten manchmal. Ja, ja. Also, manchmal, ganz überzeugt bin ich von dieser kalibrierten Linie nicht, muss ich ganz klar sagen, weil es sind so kleine. Also das kann man selbst, das kann man nicht erkennen. Ja, das kann man nicht erkennen.
Aber was ich so schwierig finde, du musst ja auch genau gucken, wann verlässt der Ball den Fuß des.
Die Diskussion haben wir in der Liga schon oft, auch in den Kommissionen,
und dann?
Auch mit den Schiedsrichtern und so. Aber es ist eben so, wir haben uns darauf festgelegt, dass wir es eben so nehmen. Aber es wurde ja schon, ich glaube in England war es im letzten Jahr mal total chaotisch. als wirklich da konntest du gar nichts erkennen. Und dann wurde einfach, ja komm, da ist ein Millimeter so ungefähr. Dann musst du es auch mal laufen lassen. Ja, also so hundertprozentig sieht man es dann doch auch nicht, weil genau das ist nämlich das Problem. Wann verlässt der Ball den Fuß und wo steht der andere und welches Körperteil ist da wirklich dann die 10 Zentimeter vorne ran? Also es ist sehr, sehr schwierig, muss man sagen. Ist für die Schiedsrichter nicht einfach.
Hier war es natürlich für den Angreifer in dem Moment.
Hier war es für den Angreifer, was eine gute Sache ist. Ja.
Okay. Ja. Das dritte Tor der Gladbacher. Also, Marcel?
Na, ich will mich nicht auf Süle festschießen jetzt, aber schau, der Pass ist, der hat nichts, der hat keine Schärfe, der hat nichts. Das ist so, jetzt dann kannst du wieder an Pavard rummäkeln, dann musst du anders hin, aber den Ball da so hinspielen hilft nicht. Und dann kommt sie nicht nach.
Der springt natürlich auch schön auf, dann das ist ihn, ideal, aber schönes Tor, da muss man
sehen. Ja. Aber da siehst du natürlich auch die Komplexität dieses Themas. Das ist halt eine Mischung. Es ist eine Mischung aus Formschwäche, siehe Süle, und aus einer Herangehensweise, die riskant ist, hohes Verteidigen, früh rausschieben, die den Bayern auch viel gebracht hat, die aber jetzt momentan, wo die Mannschaft, und dann sind wir halt auch bei den anderen Mannschaftsteilen, nicht in ihrer allerbesten Verfassung ist, vielleicht ein Tick zu riskant ist, weil es ist ja auffällig, es sind alle drei Gladbacher Treffer auf eine identische Art und Weise gefallen.
Und das die spielen mit drei Sechsern,
die wussten das, die gehen drauf, erobern den Ball, zack. Boom, Tor.
Naja, und
die spielen zentral durch die Schnittstellen der Vierer Abwehrkette. Jedes Mal.
Das ist ja auch nicht Süle, sondern auch Alaba hat ja auch nicht gerade seine Topform. Also das Geld, was er gerade bei Bayern fordert oder gefordert hat, ist im Moment sicherlich nicht wert.
Was hat er denn gefordert?
Naja, man hörte ja so um die 20 Millionen. So,
ich dachte, du wüsstest das wieder genau.
Laura, wir müssen die Frage der Woche bitte noch auflösen.
Genau, wir haben die Zuschauer gefragt, können die Bayern mit dieser Defensive das Triple verteidigen? Ich habe mich mal im Netz so ein bisschen umgeschaut, zum Beispiel hier. Franz schreibt, mit diesen Leistungen ist das Triple kein realistisches Ziel. Große Gegner bestrafen kleine Fehler sofort und von der Stammbesetzung ist niemand in Triple-Form. Auch hier wird David Alaba erwähnt. Andere sehen das vielleicht ein bisschen positiver. Im Moment möchte man natürlich klar mit Nein antworten und in einem normalen Jahr wäre dies auch so. Allerdings spielen gerade diese Saison auch andere Titelkandidaten sowohl in der Liga als auch in der Champions League unsouverän. Deshalb ja, allerdings sicher nur mit viel Spielglück. Und dann will ich auch noch schauen, wie das Voting ausgefallen ist auf sport1.de. Da sagen 77% von Ihnen zu Hause, nein, auf Dauer kann das am Ende nicht gut gehen. Sie haben uns auch angerufen, das haben Sie gesagt.
Solange die Bayern mehr Tore schießen als der Gegner, können sie auch ihren Triple verteidigen. Aber die Frage, ob von der Abwehr Jogi Löw einen braucht, die wird sich wohl anhand der Gegentore erledigen.
Wenn zum Beispiel eine Mannschaft wie Real Madrid daheim gegen Schachtja Donetsk auch 3 Gegentore kassiert, wo die Gladbacher sie 10-0 im Vergleich abfertigen, warum soll dann der FC Bayern München nicht das Triple noch einmal gewinnen? Also die Meisterschaft wird auch trotz Leipzig und Dortmund ein Selbstläufer-Pokal brauchen. Braucht man ein bisschen Glück und in der Champions League sehe ich keine Übermannschaft.
Die Bayern müssen das gar nicht verteidigen. Es wird Zeit, dass mal jemand anders deutscher Meister wird.
Bayern kann das Triple verteidigen, weil sie in der heißen Phase auf den Punkt da sein werden.
Gut, das war die erste Antwort. Solange die Bayern immer ein Tor mehr schießen als der Gegner? Das ist eine Phrase, ne? Oder? An der Stelle muss ich mal sagen. Aber ich will noch mal drauf zurückkommen. Upamecano hast du eben gesagt. Ist schon fix?
Also ich weiß nicht, ob es fix ist, aber ich weiß, dass die Bayern mit dem Berater schon Kontakt hatten und dass es offensichtlich Gespräche gibt, die schon sehr weit sind.
Mhm. Die Bayern können sich den auch leisten, ne?
Bayern.
Oder, Freddy?
Ich glaube trotzdem auch die Bayern werden auf den Geldbeutel schauen müssen insgesamt auch, wie sie die Situation weiter auch gibt jetzt auch in den nächsten Monaten. Es ist auch kein Selbstläufer für sie, und das weiß man ja. Ja? Also das haben sie auch schon selber auch so geäußert. Aber ich bin mir sicher, dass die Bayern sich immer verstärken werden, ja, in jedem Sommer.
Ja, man muss dazu sagen, dass selbst die Leipziger jetzt auch auf den Geldbeutel schauen müssen. Man merkt es ja auch. Also Leipzig ist auch ein bisschen auf der am Scheideweg. Ja, können sich auch nicht alles leisten,
obwohl sie haben schon immer glaubt. Sie haben
eine Verpflichtung. Sie haben Werner verloren. Wenn sie jetzt ihn auch noch verlieren, muss man sagen, geben sie also schon, oder wird schwierig, jetzt sich da oben wirklich festzusetzen und deutscher Meister mal zu werden. eine Stimme. So, Freddy, dann kommen wir zu deiner Mannschaft. Kein Team in der Bundesliga hat seltener verloren als Eintracht Frankfurt, nur zweimal. Aber weil auch kein Team so oft unentschieden gespielt hat, achtmal, nicht? Achtmal. Hingen die Hessen lange Zeit punktemäßig relativ weit hinter der Spitzengruppe zurück. Doch seit einigen Wochen rollt die Eintracht plötzlich das Feld von hinten auf.
Erstaunliches Frankfurter Zwischenhoch. Der dritte Sieg in Folge, der erste Bundesligasieg in Mainz überhaupt. 10 Punkte in 4 Spielen, 23 insgesamt, 5 mehr als letzte Saison und Europa wieder in Reichweite.
Der Blick ist vom ersten Spieltag nach Europa gegangen. Wir sind Eintracht Frankfurter. Wir haben große Ziele. Wir waren in Europa, wir wollen da wieder hin. Und deswegen tut uns jeder Sieg gut, um diesem Ziel näher zu kommen.
Ein Gesicht des Erfolgs, André Silva. 11 Tore, 14 Scorerpunkte. Der Portugiese ist an 56% aller Eintracht-Treffer beteiligt. Silva ist der Lewandowski von Eintracht Frankfurt. Soll heißen, er ist allein auf weiter Flur, ihm darf nichts passieren und wie der Pole setzt er sein Team mächtig unter Erfolgsdruck. Denn Silva hat große Ziele. Ich glaube, dass wir das Level für die Qualifikation zur Champions League haben. Dazu müsste Freddy Bobic allerdings zügig noch einen neuen Stürmer finden und einen überzeugenden Ersatz für Defensivlegende Abraham. Und ein bisschen jünger sollte die Eintracht auch werden. Doch leider sind Corona-Zeiten keine Wünsch-dir-was-Zeiten. Überleben ist wichtiger als übertreiben. Dabei wäre Europa so eine perfekte Corona-Hilfe und würde auch so gut nach Frankfurt passen. Wir meinen, nie war das internationale Geschäft so wertvoll wie heute.
Also wertvoll war es schon immer, glaube ich.
Ne? Wertvoll ist es immer gewesen. Und,
ihr habt ja gute Erfahrungen gemacht. Ne?
Ja, haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht, das ist klar. Das hat uns sehr, sehr gut getan, dem Verein insgesamt auch, auch dem Ansehen, aber auch die Art und Weise, wie wir Fußball spielen und was wir mit unseren Fans zusammen auch wirklich da veranstaltet haben, gerade bei den Auswärtsspielen. Es war schon sehr, sehr schöne 2 Jahre, die wir da hatten. Und dass wir jetzt im letzten Jahr nicht drin waren oder jetzt diese Saison nicht geschafft haben, das tut natürlich auch am Ende des Tages dem Geldbeutel weh. Mhm.
Spürst du noch mehr Druck jetzt aufgrund der Corona-Situation?
Nö, eigentlich nicht. Sonst? Nein, also sportlich gesehen gar nicht. Ja, weil ist doch klar, ich meine, wir müssen uns jedes Jahr neu erfinden irgendwo. Wir verlieren immer Spieler, wir müssen wieder das Spielsystem auch ein bisschen anpassen dann auch wieder. Wir haben jetzt auch wieder eine Zeit gebraucht, bis wir uns so gefunden haben. Trotzdem sind wir eigentlich ganz sauber durchgekommen. Wir haben halt so viel unentschieden gespielt. Das sah ein bisschen langweilig dann irgendwann aus auf der Tabelle. Wenn du nur mit einem Punkt immer nach vorne gehst, plötzlich spielst du 6-mal hintereinander unentschieden. Davon hättest du gefühlt 4 Spiele gewinnen können eigentlich. Die waren absolut drin. Dann würdest du natürlich jetzt ganz woanders stehen. Und dann verlierst du nach diesen unentschieden Serien ein Spiel in Wolfsburg, wo ich dann danach hätte da sein sollen normalerweise, wo ich in der Schutzquarantäne war. Und plötzlich heißt es, oh, jetzt geht's nach unten und dann holst du 10 Punkte aus den letzten 4 Spielen. Also so ist halt Fußball halt und in diesen Zeiten. Trotzdem habe ich immer den Glauben an die Mannschaft, auch an das Entwicklungspotenzial. Wir haben uns wieder neu erfunden, wir spielen mit 2 Zehnern, mal ein bisschen anders von der Art her. Armin Younes war in der Schutzquarantäne, hat dann selber Corona gehabt, kommt immer besser. Kommt immer besser in Schwung, tut unserem Spiel verdammt gut, ja, muss man ganz klar sagen. Die Abwehr steht besser, wir kriegen nicht mehr so leichte, unnötige Gegentore. Und gerade in den letzten 3 Spielen haben wir nur einen Gegentreffer bekommen und das sagt eigentlich alles.
So ist Fußball, dafür musst du...
Ja, da zahle ich gerne, kein Problem.
Ist in Ordnung, ne?
Auch als Schwabe zahle ich da, das ist kein Problem.
Du, wie anstrengend ist es denn, Freddy, sich immer wieder neu erfinden zu müssen eigentlich, jede Saison?
Ja, das ist nicht einfach, aber das ist so bei uns in Frankfurt. Also es wäre sicherlich ein bisschen anders gewesen, wenn eben die Pandemie nicht da gewesen wäre. Ja. Ja, und wir waren auf einem super Weg, ja, wirklich der bestwachsendste Verein eigentlich auch wirtschaftlich. Ja. Wenn man das auch prozentual sieht, wir waren ja wirklich auf einem Umsatzrekordniveau, dass wir die 300 Millionen knacken. Ja. Und dann kam die Pandemie und dann sind wir bei 280 stehen geblieben. Ja. Und natürlich haben wir auch super Verkäufe auch gemacht im Sommer davor. Mhm. Und haben sehr gut in die Mannschaft investiert, auch für die Mittelfristigkeit, nicht nur kurzfristig, sondern auch mittelfristig. Und dann kam natürlich, dann kam die Pandemie und das hat uns bei uns...
Es wirft einfach zurück, da muss man sagen.
Es wirft zurück von heute auf morgen.
Also nicht nur euch natürlich.
Von heute auf morgen verlierst du 50, 70 Millionen Euro. wie wir im Forecast hatten, du halbierst deinen Umsatz und man kann nicht alles von heute auf morgen total verändern. Und da sind natürlich auch Gespräche dann auch angestanden, auch da selbst in der Managerposition, wo du natürlich, da gibt's kein Handbuch dafür. Ja? Mit Jungs zu reden, zu sagen, ihr müsst auf Teile eures Gehaltes verzichten, auf Prämien vielleicht auch verzichten. Das hört sich immer so leicht an, aber es ist wirklich kompliziert gewesen, nicht einfach gewesen, ihnen das auch so zu erklären. Aber sie haben es ja auch gespürt dann auch, dass
Habt ihr denn immer noch den Gehaltsverzicht?
Den haben wir immer noch, den haben wir bis zum 30.06. Ja? Und ich muss sagen, da hat die Mannschaft auch seit dem ersten Tag an super mitgezogen. Es wurden sehr gute Fragen gestellt. Das macht überhaupt keinen Spaß, muss man sagen, sowas zu tun. Ja, ja. Aber es war notwendig einfach auch. Ja. Und dann jetzt diese Balance zu finden, das darf man ja auch nicht vergessen. Auf der einen Seite willst du ja auch in die Mannschaft wieder investieren, damit du besser wirst. Ja. Ja. Auch den Spieler zu erklären, ja, wir werden dann schon einen Teil investieren, aber nicht von dem Geld, was wir euch einbehalten, weil dieses Geld kommt ja auch nicht rein. Das können wir auch nicht rausgeben. Also das steht ja nur irgendwo auf dem Blatt Papier. Und trotzdem müssen wir versuchen, dass wir uns irgendwo auch wieder versuchen zu verstärken, dann auch in den Rahmen der Möglichkeiten, die hier eben da sind. Ja? Und das macht es extrem schwierig, ne? Ja, auch vom Verständnis her. Ja? Weil auch klar, die Mitarbeiter im Club fielen in Kurzarbeit. Ja? Man muss Kredite aufnehmen, die man vielleicht vorher gar nicht hätte brauchen müssen, ja? Weil wir einfach auf einem super Weg waren.
Ja? Ja. Ihr habt ja auch noch weitere Projekte, die weiterlaufen. Erschwert, ihr investiert in das Nachwuchsleistungszentrum. Das muss kommendes Jahr fertiggestellt werden, glaube ich. Ne?
Ja, wir sind in drei verschiedenen Standorten in Frankfurt verteilt mit der Geschäftsstelle. Mhm. Und jetzt haben wir gebaut und das haben wir geplant. Das ist durchfinanziert, aber auch das muss bedient werden. Ja? Wir wollen ja den Club, wir haben das Stadion, die eigentlich gefühlt im Betrieb übernommen, ja, seit dem 1.7. Man kennt den Stadionsommer in Frankfurt, also wir sind jetzt an allen Erlösquellen dran. Wir können auch hier sicherlich sehr gut wirtschaften und die meisten Veranstaltungen im Stadion, in einem Stadion in Deutschland passieren in Frankfurt in einem Sommer. Wie viel haben wir dieses Jahr gehabt? Null. Und gerade da haben wir übernommen. Ja, also es sind viele Kosten da, aber auch für die Zukunft für Eintracht Frankfurt wurde sehr vieles Positives bewirkt, auch gerade auch infrastrukturell, was einfach notwendig war. So, jetzt kommt das noch dazu. Dazu dann noch das Sportliche, viele Wünsche, aber viel mehr Sorgen natürlich auch. Ne? Und ich glaube, wir haben das insgesamt bei uns in der Führung sehr gut hinbekommen, gemeinsam, dass wir einerseits die Sponsoren halten konnten, unsere Partner, die auch noch reichlich dazugekommen sind, dass sie bei der Stange bleiben. Ja? Und gleichzeitig haben wir aber auch im sportlichen Bereich sehr viele Einstriche oder Einsparungen vornehmen müssen, die uns natürlich nicht recht waren, weil wir gerade natürlich in der Entwicklung nach vorne waren. Aber trotzdem bin ich froh, dass wir eine Mannschaft haben, die sehr gut funktioniert, einen Trainer haben, ein Trainerteam haben, das wir auch verlängert haben, ja, in dieser schwierigen Zeit mit Adi Hütter, die da wirklich eine super Arbeit machen, eine Kontinuität da haben. Das ist das Wichtigste gerade aktuell, eine Kontinuität. Und das Sportliche ist wichtig, ja, aber es ist vielleicht nicht ganz so wichtig, wie viele denken. Ja.
Freddy, glaubst du denn über die Eintracht hinaus mal jetzt gedacht? Glaubst du, dass die Pandemie und die Folgen, wir wissen immer noch nicht, wie lange es dauern wird, ob das ein wenig die Gehälter der Spieler regulieren wird? Denn das ist ja immer ein Thema bei den Fans vor allen Dingen. Ich meine vor allen Dingen auch internationale Verträge. Meinst du, dass sich das mal ein wenig mehr wieder normalisieren und regulieren wird?
Es ist schon so ein Umdenken da. Und erstmal musst du es tun. Du musst Personalkosten senken. Ja? Das hat man jetzt gesehen. Die nachhaltigen Themen, die ja noch kommen werden, ja auch noch. Ja? Und das wird man auch dann im Sommer auch sehen. Man hat auch jetzt schon den Einbruch gehabt von knapp 60% eigentlich am gesamten Umsatz der Transferperiode Sommer in Deutschland, die schon erschreckend eigentlich war, aber eigentlich vorausgesagt schon, habe ich schon im April vorausgesagt, dass es so kommen wird. Und das wird jetzt im nächsten Sommer und jetzt im Winter sowieso auch genauso sein. Also die Umsätze werden sehr überschaubar sein, aber auch die Personalkosten müssen natürlich gesenkt werden, werden auch gesenkt bei den Clubs. Da bin ich fest davon überzeugt, es wird immer noch viel Geld sein. Ja, für den normalen Fußballfan wird es immer noch heißen, das ist noch ein bisschen viel und so, aber trotzdem wird es einiges weniger sein, als es davor war. Also diese Spirale, die extrem nach oben ging, wird sich auch etwas gesunden. Es wird aber auch viel mehr arbeitslose Fußballer geben. Das ist auch klar. Ja, das müssen auch die Spieler verstehen.
Wir haben da noch ein Special dazu, sozusagen, ja. So einen kleinen Bereich, wo wir noch über dieses Transfer oder die Transferproblematik sprechen. Wie dringend ist denn der Umbruch jetzt hier in der Mannschaft? Wir haben eben gehört, mit das älteste Team. Das kann man, oder sagen wir mal, erfahrenste.
Ja,
es ist das älteste,
wir haben jetzt einen Älteren abgegeben, ne? Ja, noch kurz vor Weihnachten oder am Heiligabend.
Ja.
Ja, darum geht es mir eigentlich weniger. Ich rede nicht gern von alt und jung, ich rede von erfahren und jungen Burschen, die mit wenig Erfahrung da in die Mannschaft kommen. Das ist so wie vorhin bei RB Leipzig auch ein bisschen. Das hat uns auch immer gut getan, auch genau diese Mischung, die wir haben. Mhm. Ja? Und wir verlieren jetzt, wir haben mit Bastos jemanden verloren, wir verlieren mit David Abraham am nächsten Sonntag einen weiteren Spieler, unseren Kapitän mit seinen 34, der nach Hause will und seine Karriere beenden möchte. Haben wir jetzt zwei dann wichtige, erfahrene Spieler verloren. Aber wir haben noch einige erfahrene Spieler. Also so alt ist die Mannschaft nicht. Da sind auch ein paar Junge dabei, die uns unheimlich gut tun, die sich sehr gut entwickeln auch. Und es wird immer bei uns immer Bewegung sein. Ja? Deswegen auch immer die Frage wird immer kommen, ja, wer ist zu ja.
Ich erinnere mich, als du angefangen hast, haben wir mal telefoniert, hast auch gesagt, wie viele Spieler hast du damals ausgeliehen? 9, 10?
Ja gut, ich hatte 2,5 Millionen zur Verfügung. Das ist natürlich, das war natürlich schwierig, da groß auf Einkaufstour zu gehen, auf Shoppingtour zu gehen. Ja.
Wie knifflig ist das denn in Frankfurt? Bitte? Wie knifflig ist das denn für ihn dann?
Das wusste er von Anfang an, wenn du nach Frankfurt gingst. Ja. Damals war was sie geschafft haben, ist, dass die absurden, das Gequatsche im Umfeld, was da an Ideen und an Wünschen und an Vorstellungen, das hat sich beruhigt. Frankfurt ist, und das ist das Beste, was du sagen kannst, ein normaler Bundesliga-Verein, der mit klaren Vorgaben, und zwar einheitlich in der Führung und nicht, da gab es mal den, der hat dann da hinten, also das gab ja genug, ich war lang genug in der Gegend, habe ich gewohnt, in meiner ZDF-Zeit, da war Eintracht immer lustig, da wusstest du, jetzt spinnen sie gerade wieder. Das hat sich zu normalisiert und nur so kannst du es machen und das ist ein super Job und dass du wirst verkaufen müssen, also wenn du es nicht tust, dann musst du den Betrieb einstellen. Wenn du wieder investieren willst, werden sie verkaufen müssen. Ich glaube auch, dass sich das ein bisschen nivellieren wird nach unten. Aber ich glaube, dass die anderen in der Spitze oben Real und die werden den Wahnsinn, glaube ich, kaum einbremsen. Aber das musst du da machen in Frankfurt. Wenn du es nicht machst, kannst du den Laden zumachen.
Ja, die Schwierigkeit ist halt die längerfristige Planung, weil ja auch die Parameter für die kommende Saison relativ schlecht abzuschätzen sind. Wer weiß schon genau, wann es tatsächlich dann wieder mit Zuschauereinnahmen. Natürlich im Vergleich zu Fernsehgeldern ist es in dem Gesamtvolumen der geringere Posten. Aber das ist natürlich extrem wichtig und das summiert sich ganz schnell. Das ist ein himmelweiter Unterschied, ob der jetzt von mir aus nur eine Handvoll Spiele ohne Zuschauer oder möglicherweise die ganze Hinrunde ohne Zuschauer spielen kannst, zum Beispiel. Stelle ich mir nicht einfach vor, noch dazu von der Altersstruktur, wenn sich ausgerechnet in diesem Zeitfenster dann diese bestimmten Fragen stellen. Und gleichzeitig ist es mit dem Gehaltsverzicht, das finde ich immer interessant. Und man redet eigentlich immer nur davon als Faktor der Einsparung, aber das hat ja auch psychologische Auswirkungen. Das heißt, in dem Augenblick, wo ich von meinen Angestellten, und das sind Fußballprofis nun mal, auch wenn Außenstehende vielleicht diese sozialpolitische Einordnung nicht so ganz verstehen können, wenn ich von denen einen Verzicht verlange und die sind bereit zu geben, dann tue ich mich natürlich schwer, wenn ich dann als Arbeitgeber hingehe und sage, ja, aber das investiere ich jetzt in neue Mitarbeiter. Gerade bei so einem Gebilde wie einer Fußballmannschaft, das kann auch schnell eine Stimmung zum Kippen bringen.
Das war ja auch mal kurz beim FC Bayern das Thema, als Thomas Müller sich in die Richtung geäußert hat. Aber ich finde schon, das muss man dann, aber das waren die Ex-Profis vielleicht noch besser erklären können, das muss man dann letztlich in so einer Zeit wie der aktuellen auch verstehen als Spieler, dass natürlich man selbst auch davon profitiert, wenn der Verein sich weiterentwickelt und die Mannschaft verstärkt wird.
Naja, aber Maßen. Es muss halt Maßen sein. Ne? Das ist das. Und das muss halt klar kommuniziert sein. Und wir gehen sehr offen mit unseren Spielern um. Also wir haben wirklich komplett die Hosen runtergelassen und haben ihnen das auch mal gezeigt, ja? Wie die wirtschaftliche Situation ist. Und wir kommen sehr gut dadurch bis Sommer. Ja, also ich kenne andere Vereine, die tun sich viel, viel schwerer. Wir kommen da sehr sauber durch. Ja, aber du musst da auch sehr transparent damit umgehen, mit dem Thema. Und vor allem auch mit den Spielern. Ja, weil ist ja nicht so, dass der nur den Ball hinterher rennt und nichts in der Birne hat. Ja, also.
Du hast eben gerade selbst gesagt, du verlierst zwei Spieler mit Abraham jetzt auch noch. Musstest du schon abgeben. Also da reden wir gleich drüber, Stürmersuche oder vielleicht auch ein Abwehrspieler. Was ist am dringendsten notwendig? Aufs Spiel schauen wir natürlich auch noch von gestern. Erster Sieg in Mainz. Schöne Elfmeterszenen haben wir da noch im Programm. Jetzt nochmal die Chance für Sie, 5.000 Euro zu gewinnen und die PlayStation 5. Gleich sind wir wieder da. Wieder zurück beim Check 24 Doppelpass. Und Frankfurt gewinnt das erste Mal, haben wir schon gesagt, bei Mainz 05, die übrigens jetzt Tabellenletzter sind. Fredi, das war ein bisschen kurioses Spiel. Du hast natürlich gesagt, verdienter Sieg, ganz klar. Aber schauen wir auf den Zweikampf. Niakate gegen Silva.
Ja. Erstmal
sagst du natürlich klar, Elfer, logisch.
Klarer Elfmeter, ja. Ist auch ein klarer, weil wenn der Stürmer ist vom Ball, das sieht man, der zieht am Trikot, er ist im vollen Tempo.
Wie ist da wieder die Regel? Klär mich mal auf, weil du hast ja eben auch von der kalibrierten Linie gesprochen.
Ja, aber wegen was jetzt?
Es gab ja mal die Regel, dass, wo fängt das Foul an? Ne?
Ach so, ja, ja, gut, okay, da kann man sich jetzt aber...
Ist das immer noch so?
Ich weiß nicht. Ja, ja, das wurde schon überprüft. Das wurde ja auch überprüft und wurde... Dann anerkannt, dass es im Strafraum passiert ist. Deswegen gab es auch keine rote Karte. Vor dem Strafraum wäre es eine rote Karte gewesen und ein Freistoß. Ja.
Also entscheidend ist, wo das Foul aufhört. Und ich glaube, rot gab es in dem Fall nicht, weil der Silber noch nicht die Ballkontrolle
hatte. Nein, nein,
im Strafraum, nicht
es gibt 100, keine Doppelbestrafung.
Und nicht als 100%. Ja, aber nur, wenn die Attacke zum Ball geht.
Aber wir können jetzt einen Schiedsrichterkurs machen hier.
Aber das dauert zu lange.
Aber das ist,
ist ja auch egal.
Aber das war jetzt eine klare
Geschichte. Also die Entscheidung war auf jeden Fall richtig.
Genau. Also außerhalb des Strafraums wäre das eine rote Karte gewesen, ja? Weil er der letzte Mann gewesen wäre. Da braucht er nicht mal die Kontrolle, sondern er ist ja am Ball. Er würde ja an den Ball kommen, wenn er nicht gezogen hätte. Ja.
Dein wichtigster Mann im Moment, Freddy Silva?
Sind alles meine wichtigsten. Ja, ja. Aber natürlich ist André. André wichtig. Der hat zum Beispiel letzte Woche gegen Leverkusen überragend gespielt. Hat kein Tor gemacht. Ja? Aber für die Mannschaft, was er gearbeitet hat, war sensationell. Und der Belohn ist, zwei Elfmeter in Mainz zu bekommen. Ja? Was für ihn dann ein gefühltes Geschenk ist, aber auch, weil er gut gearbeitet hat und weil er dann auch das Glück sich so erarbeitet und das zurückbekommt.
Du hast verlängert mit ihm. Wie stolz bist du darauf, dass das gelungen ist?
Wir sind froh, dass er bei uns ist. Es war nicht einfach, auch da mit Mailand. Aber am Ende des Tages haben wir es hinbekommen. Sie wollten Rebic behalten, wir wollten Silva behalten. Okay. Am Ende des Tages haben wir es hinbekommen, sind wir sehr glücklich darüber. Ja, er ist ein hervorragender Fußballer, ist auch komplett in der Bundesliga angekommen. Hat Anfang auch seine Zeit gebraucht, was normal ist, wenn du aus einer anderen Liga kommst. Aber technisch arbeitet auch sehr hart jetzt, ja. War vorher vielleicht auch nicht ganz so, aber er hat es komplett angenommen, auch die ganze DNA und das, was wir sehen wollen. Ja.
Wie immer dann die Standardfrage, wenn ein Vertrag verlängert wird, wie hoch ist die Ausstiegsklausel?
Ja, darüber rede ich ja nicht, aber weil, ganz ehrlich, Ausstiegsklauseln,
oder andersrum,
aber ganz ehrlich, Ausstiegsklauseln sind aktuell nichts wert. Nichts wert.
Weil keiner es bezahlen kann,
oder? So ist es, genau. Genau. Und das weiß ich jetzt bei vielen anderen Personalien,
die es schon
gibt im Markt, wo Ausstiegsklauseln drinstehen, die heute nie bezahlt werden. Ja, das wird alles drunter gehen. Ja. Und es gibt ja auch keine Sicherheit von beiden Seiten.
Aber ist man nicht heutzutage gezwungen, auch in deiner Position,
natürlich
anzubieten auch, oder mit in den Vertrag
aufzunehmen zu müssen? Das haben wir natürlich auch schon gemacht, das ist ganz klar. Also, aber ganz ehrlich, wenn du manchmal einen Spieler willst, den du eigentlich nicht bezahlen kannst, dann ist es irgendwann auch mal so, dass du dann auch da sagst, okay, dann machen wir das, weil du willst eine Win-Win-Situation haben. Du willst den sportlichen Erfolg haben, du willst also die sportliche Werte, die der Spieler mitbringt, haben, auf dem Platz 10. Damit bekommst du mannschaftlichen Erfolg, Vereinserfolg. Und darüber hinaus hast du am Ende, wenn du dann verkaufst, für einen Spieler, den ich gar nicht hätte leisten können zu diesem Zeitpunkt, aber der sich committed hat, aus diesem Grund zu uns zu kommen, aber natürlich auch eine Ausstiegssituation sucht, uns als Aufzug nach oben, dann ist es eine Win-Win-Situation für alle Seiten. Dann kann sich keiner beklagen nachher.
Du musst eigentlich offen sein. Dann, ne? Wenn ein Angebot für ihn rein käme, musst du offen sein, richtig?
Wir sind immer offen. Ja.
Und das beste Beispiel ist ja, um auf Haaland zurückzukommen, ich glaube, dass der BVB ihn nicht bekommen hätte, wenn diese Ausstiegsklausel nicht existieren würde. Und ich kann mir in dem Fall auch vorstellen, dass sie auch gezahlt würde. Ich weiß jetzt nicht genau, wie hoch sie ist, aber ich glaube, dass es da Clubs gibt, die jede Summe für ihn bezahlen würden.
Im Moment. Wenn du so weiterknipst,
absolut.
Wird spannend, ja.
Und gerade bei großen Spielern war es ja oft so auch in der Vergangenheit, dass eine Ausstiegsklausel sogar dem Verein geholfen hat. Stichwort Mario Gomez, da waren es glaube ich 30 Millionen. Wenn so eine Zahl dann mal steht, dann muss ein Verein, der den holen will, die auch zahlen, dann geht er eben nicht mehr für 25, wenn er gar nichts drinstehen hat und du bist als Verein vielleicht in der Not abzugeben, dann musst du so einen Spieler vielleicht dann für 20 abgeben, den du mit einer Ausstiegsklausel aber für 30 abgegeben hättest, weil das natürlich auch den Interessenten ein Stück weit bindet.
Aber eins ist auch mal ganz klar, ne? Ich gebe keinen Spieler gern ab. Ja.
Nein, das der vor allem gut ist. Das haben wir nicht so verstanden.
Aber du musst natürlich auch verstehen, auch als sportlich Verantwortlicher heutzutage, es ist eben so, das Wirtschaftliche darf es nicht aus den Augen verlieren. Der Verein muss auch weiterleben. Das ist das Wichtigste. Ja? Und du kannst keine dummen Dinge machen, weil sonst bist du dann irgendwann mal wirklich ganz tief im Schlamassel, wenn es mal nicht läuft. Und du kannst und du hast nicht sauber gewirtschaftet. Ja? Das ist eine Kombination daraus, die Balance muss stimmen.
Ist das jetzt schon die Überleitung? Nein, noch nicht.
Nein, jetzt kommt erst die 60. Minute.
Also, da ganz Schalke machen wir nachher.
Ich dachte schon, es wäre. Marcel, wir haben noch ein bisschen
Zeit.
Wir haben noch ein bisschen Zeit.
Und viel Spaß noch
hier. Also hier, Mainz. Olli, sag was.
Ja.
Es gibt erst Elfmeter.
Es gibt Elfmeter und...
Erst, wie gesagt.
Erst. Und wenn es den Videoschiedsrichter, zumindest in Bezug auf dieses Spiel, nicht gegeben hätte, glaube ich, hätte es eine Reihe von Fehlentscheidungen gegeben. Wie man dann anschließend sehen kann, ist es nicht der Tatbestand, den Dankert in der Situation vermutet hatte. Also in dem Sinne.
Das ist doch gut.
Dann gut,
ist es ist gut, dass es korrigiert wurde. Ja.
Dafür war es perfekt sogar. Weil, und da habe ich auch auch nach dem Spiel gesagt, er hat gesagt, von seiner Situation konnte er es nicht hundertprozentig sehen. Aber er muss eigentlich 11 Meter geben in der Situation erstmal. Weil wenn er es nicht tausendprozentig sieht, weil es ist wirklich schwer zu sehen.
Ja, ja. Also jetzt
Real-Time-Kassel. Völlig in Ordnung.
Deswegen,
absolut. Da lass uns bitte einmal es gut sein.
Nein, wir dürfen ja den Videobeweis auch mal loben.
Dafür war der Videobeweis mal gedacht.
Ja. Das
wenn es Fehler gibt, die zu reparieren, damit wir nicht sagen, der Idiot sieht es nicht. Er konnte es gar nicht sehen an der Stelle.
Also hier fand
Und hier war es sensationell gesehen, muss ich sagen. Da habe ich wirklich gesagt, wie er das gesehen hat, sensationell. Da muss ich auch erstmal auf den Bildschirm schauen. Ich war fast auf gleicher Höhe der Tribüne. Ja, habe es eigentlich auch nicht so schnell erkannt, aber tatsächlich, Hinteregger hätte zwar den Ball nicht bekommen, hat er ja selbst auch gesagt, aber er wollte zum Ball sprinten, also vom Spieler weg. Aber wird klar, und es ist ein Foul, er wird festgehalten. Und
also für dich ein klares Foul, klarer Elfmeter?
Ja, weil es ein Foul ist. Es ist egal, ob er jetzt am Ball ist oder nicht am Ball ist. Ja, wenn du einen festhältst am Arm und einklemmst, dann ist es ein Foul. Ja.
Komischerweise haben die Mainzer das ein bisschen anders
gesehen. Aber auch kannst der Silberfreund, ich meine, sie machen das schon clever.
Bitte?
Freddy.
Ja, aber trotzdem, aber du siehst, er hebt ihn fest.
Die Hand,
genau.
Und wenn er die ergreift, hat er ein Problem.
Ja.
Aber da ist ja auch der Punkt, wenn er sich nicht fallen lässt, dann wird er genauso gefoult, aber kein Schiedsrichter pfeift es. Weil dann fehlt den Schiedsrichtern, entweder sieht es der Schiedsrichter dann nicht oder es fehlt dann auch der Mut. Wenn ein Spieler wirklich versucht weiterzumachen, was wir alle immer wollen, dann ist er auch oft genug der Dumme, weil dann eben nicht gepfiffen wird. Und jetzt...
Das sieht man, sind ja beide also hier im Infight. Genau, und jetzt will er weg, jetzt will er nach vorne. Und der lässt den Arm nicht los. Ja? Also, sorry. Das ist fast wie wenn du am Trikot reißt. Ja.
Also, Martin Schmidt, der neue Sportdirektor, hat was ganz anderes gesagt.
Naja.
Das sehe ich bei jeder Ecke, die reinfliegt, sieht man solche Szenen, solche Infights. Hinteregger lässt sich dann auch sehr gut fallen. Also das ist auch einer, den muss er überhaupt nicht geben. Also wenn ich schon der Erste nicht ganz so und klarer ist, finde ich der Zweite dann auch ein bisschen übertrieben, den so zu pfeifen, muss ich schon sagen.
Da muss man aber auch sagen, da muss Martin Schmidt halt vielleicht mit seinen Spielern reden, mit seinen Abwehrspielern, wie die sich in den Situationen verhalten. Denn das ist ja, der Schiedsrichter reagiert ja dann erstmal nur auf das, was gemacht wird. Und das war ja nun von beiden Abwehrspielern nicht gerade clever.
Der Schiedsrichter bewertet auch die Szene jetzt. Er bewertet nicht das, was er vorher vielleicht schon entschieden hat oder nicht entschieden hat.
Und das
wird
sowieso
ja auch immer gerne als Argument benutzt.
Das sollte er zumindest so machen, wobei wir jetzt gleich noch wahrscheinlich zu einer Szene kommen, wo man da Zweifel dran bekommen kann, ob er nicht doch noch das im Hinterkopf hat.
Im Übrigen bei dem Elfmeter, den er dann zurückgenommen hat, also dieses vermeintlich zu hohe Bein, das trifft. Also er trifft die heiße Luft. Und der Mainzer, also wie er, was er dann macht, das sind die Dinge, die mich gewaltig stören. Ist das. Vor allem auch vom intellektuell, weil es gibt die Kameras, es gibt 2, 3 Kameras im Stadion heutzutage, wenn Bundesliga-Spiel übertragen wird. Und dann legt er sich
aber
hin
denkst du nicht
und hält
dran,
sich den Kopf. An der Stelle würde ich dem gerne helfen. Also ehrlich gesagt, das sind so Dinge.
Ja, aber das ist das wie auf Abseitsspielen in Zeiten der kalibrierten Linie. Das steckt einfach drin. Gut. Das sind Verhaltensweisen.
Aber wenn dann einer die Hand gibt, das ist geschenkt. Aber wenn einer sich den Kopf hält, obwohl er nicht getroffen wurde, hätte ich gern, dass man dem klar macht, du pass auf, das können wir so nicht machen.
Kannst du gerne versuchen. Ich glaube nicht, dass es fruchten wird.
Wenn der Schiedsrichter das sieht und gibt ihm Gelb, hätte ich nichts dagegen. Wegen unsportlichem Verhalten. Das ist für mich unsportlich. Ganz einfach.
Also ich glaube, dir ist das egal in dem Fall. Ne? Ihr habt 2-0 gewonnen. Ende aus. Alles gut soweit. Und seid mit 23 Punkten ja, ganz gut im Soll. Wir machen einen einzigen Spot. Dann reden wir über das Thema Transfermarkt. Hören, wenn Freddy Bobic auch noch im Auge hat. So, wir sind zurück. Die Transferperiode läuft bisher ungewohnt ruhig und das bleibt vermutlich auch so. Manche Clubs haben bereits angekündigt, dass sie definitiv keine neuen Spieler verpflichten wollen. Unser Gast Freddy Bobic hat diese Entwicklung schon im Frühjahr vorausgesehen. Corona hat den ungezügelten Transferwahnsinn zumindest vorläufig gestoppt. So schaut's aus.
Ja, Freddy, ist denn heute schon Transferschluss oder rührt sich in der Bundesliga einfach nichts mehr? Keine spektakulären Transaktionen weit und breit, noch nicht mal unvernünftige. Die, die könnten, wollen nicht und die, die wollten, können nicht. Und dieser Schwabe hat es schon vor 9 Monaten im ersten Lockdown angekündigt. Schluss mit lustig Kohle zum Fenster rausschmeißen. Geiz ist geil, das Gebot der Stunde in Corona-Zeiten lautet, die Null muss stehen, am besten die schwarze. Bloß keine unnötigen Ausgaben. Sparsamkeit statt Unvernunft. In Corona-Zeiten kann ein einziger Transferfehlgriff einen Club in Schieflage bringen. Daher lieber ein ausgeglichenes Konto als ein unausgeglichener Star. So schaut's aus. Der Blick in andere Top-Ligen zeigt ein ähnliches Bild. In Spanien tote Hose, die Zeit der großen Sprünge ist vorbei. Und die Gesamtausgaben in der Premier League für neue Spieler bis jetzt nur gut 30 Millionen Euro. Für das Geld konnte man letztes Jahr höchstens einen Platzwart verpflichten. Im letzten Transfersommer hat man noch locker 1,4 Milliarden verbraten. Vor allem Chelsea hat für deutsche Stars den Geldscheißer Tag und Nacht laufen lassen. Aber jetzt braucht der FC Arsenal plötzlich staatliche Finanzhilfe und es sieht ein bisschen so aus, als seien ausgerechnet in der englischen Liga plötzlich schottische Tugenden gefragt. So schaut's aus. Bei der Eintracht dreht Freddy Bobic, wie es sich für einen guten Schwaben gehört, jeden Euro 2-mal um und in der Krise 3-mal. Wie gut, dass man nach den lukrativen Verkäufen der Büffelherde vorletztes Jahr nicht den ganzen Erlös wieder ausgegeben, sondern Rücklagen gebildet hat. Woher wusste Bobic schon im Sommer 2019, dass Corona kommt, die Stadien leer werden und es dann wichtig ist, dass wenigstens das Konto voll ist? Er hat's gerochen. Und er hat prophezeit, Corona wird den Profifußball auf links drehen. Wie lange? Kurzfristig, mittelfristig oder für immer? Lasst uns den Propheten fragen. So schaut's aus.
Oh Mann. Du bist amüsiert, das freut uns. Aber,
ja, dass ich schon wusste, dass Corona kommt, sensationell. Muss ich sagen. Sensationell, ja. Aber es ist sehr belustigend auf jeden Fall, die Rubrik gemacht. Ja,
mit dem Begriff Prophet kannst du nichts anfangen, oder?
Nee, kann ich nichts anfangen. Nee, aber es ist... Ich glaube, es ist doch immer in der Hinsicht immer, wenn etwas passiert, ja und also was Außergewöhnliches passiert. Ich glaube, es ist wichtig, sich einfach damit auseinanderzusetzen, ja, auch mal in Ruhe auseinanderzusetzen, ohne gleich vor die Kameras zu rennen, sondern immer für sich selbst und für sein Umfeld, sein privates Umfeld zu überlegen, was passiert denn gerade. Im März war es ja so, am 13. März, kann mich noch gut erinnern, als die Liga dann wirklich abgebrochen worden ist, Gott sei Dank, ja, wo vormittags noch eine andere Entscheidung war. Und ich das überhaupt nicht verstanden habe. Ja. Und sicherlich...
Nicht nur du wahrscheinlich, ne? Oder?
Ja, aber es war schon so noch, komm, lass uns das Wochenende noch spielen und so. Und Leute, sorry, habt ihr das nicht kapiert oder was? Hier passiert etwas, was außergewöhnlich ist. Was negativen Einfluss auf uns alle hat. Nicht nur im Fußball, sondern auch privat. Ja. Und Ängste sind da vor allem. Ja. Ängste sind ja wirklich was ganz Schlimmes insgesamt auch. Ja. Und ich... Und für mich war eigentlich nur klar, okay, was passiert jetzt da? Und dann überlegt man sich, was passiert was bedeutet es für deine Familie persönlich, aber insgesamt auch, was passiert jetzt im Fußball, ja, dadurch. Ja, und das versuchst du zu analysieren, für dich selbst eigentlich auch, vielleicht auch mit engen Wegbegleiter.
Ja, hättest du denn damals auch gedacht, dass es so lange geht und so schwierig wird?
Nein, das Gefühl, so im Sommer hatte ich auch, das kriegen wir jetzt hin. Ja, irgendwie. Ja, genau. Das werden wir jetzt schon irgendwie so mit 10%, 20% Zuschauer und immer ein bisschen steigern. Ja. Dass es nochmal so zuschlägt, war mir eigentlich erst klar, Richtung, also als im Spätsommer, und ich lebe schön am Main, ja, und ich sehe die Menschen draußen eigentlich nachts feiern, ja, am Main entlang. Und es hat nicht nur am Main, das war ja überall so, ja, in ganz Deutschland. Ja. Und irgendwas ist mir gekommen, die haben sie doch nicht mehr alle. Ja, also eng beieinander, Polizei interessiert keinen. Das ist noch gar nicht vorbei. Und man merkt plötzlich, wie diese Zahlen wieder steigen. Ja. Und man selber versucht, vorsichtig zu sein. Ja, vorsichtig einfach zu sein. Natürlich auch zu fliegen. Ich muss auch meinen Job machen, irgendwo unterwegs zu sein, aber immer diese Maske anzuhaben und so. Ja, das stört ja den einen oder anderen. Ja. Aber es muss eben sein. Ja. Und da war mir klar, das wird noch lange so gehen. Und du hast dann auch anhand der Zahlen das schnell gemerkt. Mit Medizinern mich viel unterhalten. Wir sind ja schon langsam zu Experten in der Medizin geworden auch.
Wie oft bist du getestet oder musst du testen?
Ich werde ja alle 2-3 Tage getestet. Also das ist klar. Ja. Und nochmal, es wird einem dann bewusst, was da passiert. Und dann sieht man das auch wirtschaftlich, volkswirtschaftlich, aber dann aber auch im Sportbereich, was da passiert. Und das lässt keinen kalt. Ja, und da musst du Dinge eben auch aussprechen, wenn die so sind. Ja, und das war für mich im April war klar, hey, das wird ganz einschneidend sein für den Fußball, für das Fußballbusiness insgesamt auch.
Was kommt denn auf die Bundesliga noch zu? Was glaubst du denn?
Ja, nachhaltig wird es schon noch wirken, auch vor allem im nächsten Sommer ganz extrem. Ja, also die Frage wird sein, wann können wir wieder Zuschauer zulassen? Ja, und nicht nur Zuschauer, sondern einfach das ganze Erlebnis Fußball anders wieder wahrzunehmen. Ja. Die ganze Freude auch wieder mehr mitzunehmen. Auch für die Spieler, dürfen wir auch nicht vergessen. Sehr, sehr schwierig gerade aktuell. Ja, man kann sich mit den einen oder anderen unterhalten mal, ganz in Ruhe. Und das ist vom Kopf her nicht einfach, jedes Mal in dieses leere Stadion reinzumarschieren. Ja. Würden sich ja freuen, wenn nur 2000 Leute da sind, würden sich schon freuen. Ja, dass irgendwie, wenn mal ein Gepfeife da ist oder ein gleiches Gejubel da ist oder sowas, wie auch immer. Das haben wir selber ja auch damals gebraucht. Ja. Und es ist so, dass diese psychische Belastung sehr hoch ist, aber trotzdem der Schaden, der wirtschaftliche Schaden, sehr nachhaltig sein wird, noch die nächsten 1-2 Jahre. Da sind wir fest davon überzeugt.
Es geht ja, glaube ich, nicht nur um diesen wirtschaftlichen Aspekt. Der ist natürlich extrem wichtig. Aber das, was du gerade, ich fand sehr anschaulich geschildert hast, wie die Entstehung der Pandemie gewirkt hat und auch dann die weitere Entwicklung. Es gibt ja auch diese Debatte, dass diese Pandemie logischerweise Menschen vom Profifußball, vom Fußball entfremdet. Dass so ein Stadionbesuch, wenn er denn irgendwann mal wieder möglich ist, vielleicht nicht mehr so selbstverständlich ist, auch für viele Leute, die früher regelmäßig gekommen sind. Ist es nicht gerade auch vor dem Hintergrund besonders wichtig zu sagen, was das Finanzgebaren angeht, was Investitionen in die Mannschaft, Transfers angeht, nicht nur vom wirtschaftlichen Aspekt, lasst uns da mal in Zurückhaltung üben, auch auf die Gefahr hin, vielleicht einen Wettbewerbsnachteil zu erleiden gegenüber einem Konkurrenten, der, sage ich mal, etwas pragmatischer damit umgeht, wenn er denn Geld hat oder einen Investoren hat.
Aber für mich ist ja gesundes Wirtschaften immer ganz, ganz wichtig. Ja. Und das ist für viele meiner Kollegen genauso, dass wir wirklich auch da immer die Balance halten zwischen dem, was wir sportlich eigentlich wollen, was wirklich auch wirtschaftlich möglich ist. Das muss auch in den Hochzeiten so sein, genauso wie jetzt in einer Pandemiezeit. Ja. Und,
passt dazu, dass der Verkauf von Bas Dost?
Ja, das
die es war jetzt ja
okay, ja, aber trotzdem aber das Gesamtpaket, auch Personalkosten senken etc. Das
nicht mehr,
genau, das,
nicht
das mehr war schon, das hat schon eine Rolle gespielt, ganz klar. Es hat eine Rolle gespielt. Ja. Ja, also wenn du natürlich in einer starken Position bist, wir haben über 60 Millionen Eigenkapital in den 4,5 Jahren, wo ich jetzt da bin, haben wir aufgebaut. Ja. Ich habe gesagt, wir haben vor 4,5 Jahren mit 2,5 Millionen Investitionsbudget begonnen. Ja. Das ist in einem Jahr ist es dann und tschüss und weg ist es. Ja? Also musst du auch danach gehen und natürlich auch dem Fan, was auch wichtig ist, auch ganz klar auch suggerieren und signalisieren, ja, wir haben verstanden. Ja, wir werden, aber das geht nicht, aber der Fan muss auch verstehen und die Öffentlichkeit muss auch verstehen, das geht nicht von heute auf morgen. Weil hier hat jemand die Stopptaste gedrückt. Ja, es war kein schleichender Prozess. Ja, eine normale Wirtschaftskrise, die so langsam kommt. Ja, sondern es war einfach, so, jetzt muss man alles auf links drehen. Und das ist nicht so einfach, dann zu sagen, okay, wir verändern jetzt alles von heute auf morgen. Aber der Prozess hat begonnen. Und der Prozess wird auch weitergehen. Und so ist es auch mit der Taskforce etc. Und mit vielen, vielen anderen Geschichten. Das ist ein Beginn. Ja, aber wir müssen den auch nachhaltig gestalten. Ja.
Ich glaube auch nicht, dass das Interesse am Fußball in irgendeiner Form nachgelassen hat oder dass die Begeisterung der Leute nachgelassen
hat. Hat es schon.
Die Einschaltquoten im Fernsehen sind gut.
Ja.
Sehr gut sogar zurzeit. Und ich kann mir schon vorstellen, wenn jetzt der Frühling kommt und möglicherweise mal erstmal wieder 50%, 100%, dass die Leute dann sogar richtig heiß drauf sind, wieder ins Stadion zu gehen.
Ja, ich glaube das auch. Nur ich glaube, dass man das Interesse auch dann wieder neu wecken muss. Also für mich gibt es, ich besuche ja einige dieser Geisterspiele und für mich sind das immer noch skurrile Szenen, wenn man da hinkommt, anfänglich. Was gab es da für Befürchtungen? Dann könnte es Zusammenrottungen von Fans geben. Mittlerweile hat man das Gefühl, da steht nicht mal mehr Polizei vor den Stadien. Da laufen Leute mit Einkaufstüten rum, da kommen vereinzelte Jogger, so als ob die das gar nicht interessiert, was da hinter ihnen gleich in diesem Gebäude stattfindet.
Aber dass sich keine Fans zusammenrotten, ist ja kein Beweis dafür, dass das Interesse nachgelassen hat.
Nein, aber es
ist eher zu begrüßen,
dass der Status quo ist jetzt eine Art neue Normalität geworden und aus dem müssen wir natürlich wieder rauskommen. Das heißt, du musst den Leuten auch was Positives bieten.
Es wird aber nicht nur Corona sein. Ich glaube, also Frankfurt ist doch das eines der positiven Beispiele, dass aus einem Club, der mit Träumereien, mit Intrigen, mit Geschwätz, mit tausend Dingen, mal gut, mal weniger gut, über Jahre sich, das war Profifußball in vielen Bereichen. Die Bayern haben das anders gemacht. Das Ergebnis heute ist, dass die Bayern da sind, wo sie sind, weil sie über viele, viele Jahre das schon als Uli Hoeneß, als, und nicht nur die Bayern, aber die sind das Gegenbeispiel. Die begriffen hatten, das ist ein Wirtschaftsunternehmen und das musst du wirtschaftlich führen. Was wir haben, können wir, was wir nicht haben, können wir nicht. Das Umdenken mit Leuten wie dir in Frankfurt, diesen Club dann seriös macht. Und zwar als Wirtschaftsunternehmen auch. Nicht nur ein bisschen kicken und dann mal gucken, wir setzen alles auf die 12. Wenn die 12 aber nicht kommt, sind wir in der, um Gottes Willen, Schalke. Diese vielen Träumereien, dazu kommen wir ja noch. Vieles, was nicht den wirtschaftlichen Parametern folgt, die du brauchst heutzutage im Profifußball.
Wenn ich das sagen darf, Marcel, du redest, wenn du von Frankfurt und wenn du von diesem ganzen Theater sprichst, sprichst du von den 80er Jahren.
Ja, das
da war die Bundesliga noch eine ganz andere Liga. Ich glaube, dass vor Freddy auch Heribert Bruchhagen schon sehr seriös gearbeitet hat.
Also absolut. Das war die einzige Chance, damit die Frankfurter Eintracht da ist, wo sie heute ist. Es gibt andere Beispiele von Clubs, Traditionsclubs, die eine ähnliche Tradition haben wie ihr. Ein paar Kilometer weiter, guck mal, wo die heute spielen, auf der Schwelle zur vierten Liga. Weil sie das nicht geschafft haben, weil da immer noch dieses verschwiebelte, lass uns im Club-Hinterzimmer machen wir Politik. Nur so wird es gehen. Das wird nicht nur mit Corona zusammenhängen, sondern ich glaube, dass da insgesamt eine Klarheit reinkommt, nicht bei den ganz Großen. Real, Barcelona werden ihren Wahnsinn weitertreiben. Da bin ich überzeugt. Paris, weil sie andere Strukturen dahinter haben. Aber der Bau darunter, normale, seriöse Vereine werden es nur so machen können. Sonst gehen sie unter.
Müssen wir gleich nochmal besprechen, ob die Bundesliga dann einen Riesennachteil hat auf jeden Fall. Du nimmst uns gleich noch mit auf die Stürmersuche, ne? Und welchen Top-Stürmer du holst.
Besprechen wir alle.
Schalke habt ihr auch schon angesprochen. Ne? Habt ihr das gestern gesehen hier? Weston McKennie? Also nicht. Das ist natürlich erstmal der dreifache Torschütze. Wunderbare Lupfer. Interview konnte kein deutsches Wort.
Sieht man, was die Pandemie so ausmacht. Ne?
Also das gleiche alles noch bei uns. Wir haben noch eine gute halbe Stunde vorher. Nochmal 5.000 Euro für Sie, die Sie gewinnen können. Und die PlayStation 5. Viel Glück und bis gleich. Wieder zurück beim Check24 Doppelpass. Immer noch bei dem spannenden Thema oder schwierigen Thema, kann man auch sagen. Transfers, Freddy. Wir haben gerade so ein bisschen hier weiter gesprochen. Auch mit den jungen Spielern ist auch nicht einfach. Die haben, wie lange hast du gesagt, bei euch ein Jahr nicht gespielt oder was?
Wenn das Entscheidende ist, einerseits reden wir von den Fans zu sagen, da bin ich mir auch sicher, dass sie zurückkommen werden, die Leidenschaft wieder im Stadion zu sein. Aber wir vergessen immer die Jugend auch ein bisschen und die jungen Kinder, ob Interesse für Fußball, aber selbst auf den Platz zu gehen. Ja? Und auch junge Spieler, zum Beispiel jetzt bei uns in der Akademie oder in der U12, die eigentlich gefühlt seit letzten März eigentlich kaum noch spielen. eigentlich fast nur zu Hause sind. Die dürfen nicht mal auf den Bolzplatz gehen. Das war vielleicht im Sommer vielleicht ein bisschen so.
Ein bisschen noch, ja.
Konnten noch ein bisschen, der eine oder andere konnte noch ein paar Ligaspiele machen. Jetzt, in der jetzt ist auch wieder vorbei die ganze Zeit und ist ungewiss, wie soll es da weitergehen. Ja? Und die werden aus meiner Sicht ein bisschen vergessen. Ja? Wenn man jetzt nur über Fußball redet und bei anderen Sportlern ist es noch viel krasser.
Ja, ja. So, die Stürmersuche.
Ja.
Wen hast du im Visier, auf dem Radar?
Ja, wir immer halt einige, ne?
Ja.
Einige haben
aber wir. Ist es sicher, dass du was machst jetzt?
Ja, wir wollen auf jeden Fall. Wir wollen auf jeden Fall was machen. Wir haben Ragnar Archer noch, der U21-Nationalspieler Deutschlands ist, aber aktuell noch jetzt wieder zurückkehrt auf den Platz. War lange verletzt, wurde operiert. Hätten wir eigentlich ein Backup, aber wir müssen schon danach schauen, dass wir im Januar auf jeden Fall noch einen Spieler dazu gewinnen. Es ist nicht einfach auf dem Markt gerade. Wir haben es ja gerade auch besprochen, aus welchen Gründen auch immer. Es ist auch wirtschaftlich. Man muss schon genau hinschauen und auch die Vereine. Wenn man bei ihnen anruft, dann hoffen sie vielleicht gleich mal, der ein oder andere hofft.
Kann man nur leihen?
Ja, im Prinzip.
Oder du?
Es macht eigentlich Sinn zu leihen.
Vorzugst du auf jeden Fall, ne?
Ja, es macht Sinn zu leihen, weil wir nicht wissen, was im Sommer ist. Ja.
Mhm. Aber wer verleiht, gibt nicht immer die Besten ab. Das ist auch immer so ein
Zweifel. Ja, ist ja klar. Wir werden uns schon dran bedienen, wo wir ein bisschen Fantasie haben. Auch Spieler, die vielleicht nicht ganz so im Fokus sind, vielleicht in der zweiten Reihe sind. Bei größeren Vereinen natürlich dementsprechend auch sind. Und da schauen wir danach, weil die sind auch sehr talentiert und sehr gut.
Ja. Zirkse ist Einnahme von Bayern?
Ja, haben wir ja schon, gesagt. Das ist so ein Spieler, der zum Beispiel vom Profil her perfekt passen würde. Ja, es ist ein sehr talentierter Spieler. Hat auch schon gezeigt, dass er Bundesliga auch spielen kann und ist ein Spieler, der uns auf jeden Fall, den wir interessant finden. Ja?
Wo stockt es noch da?
Es gibt ja immer drei Parteien. Ja? Also, und, wenn,
also er muss auch wollen, würdest du sagen.
Und der ist gestern vom Platz geflogen.
Ja, genau.
Im Derby, ne?
Ja. Ja. Also bringt das Blut mit. Ja. Aber es war keine schöne Szene, glaube ich, wo ich gesehen habe, glaube der Torwart hat sich da schwer verletzt oder am Kopf verletzt. Trotzdem
gegen die Löwen,
gegen die Löwen im Derby, glaube ich, genau. Ja, aber ich habe es auch noch nicht gesehen. Aber deswegen Fokus, Spieler, sowas wie er.
Ja. Wie? Ja?
Es gibt auch noch andere, ne? Nicht vergessen.
Ja, sag mal, wer denn?
Ja, denn das sage ich nicht, weil es macht keinen Sinn, weil wir haben vorhin mit Timo habe ich hier gesprochen die ganze Zeit. Und wenn ich überlege, was da alles so durchgejagt wird, irgendeiner wird schon dabei sein. Ja, ja? Über die Medien.
Aber du hast doch eigentlich, wenn ich das richtig verstanden habe, Freddy, du hast auch gar nicht so viel Zeit. Ne? Dann kommt ja diese Testphase noch dazu und so weiter. Das verzögert das ist ja immer weiter. Und damit
ja, natürlich, aber du kannst auch nichts aus Panik machen. Ja? Es muss sportlich, wirtschaftlich sinnvoll sein.
Okay, gut.
Ja.
Und Hasebe verlängerst du nochmal, haben wir eben auch besprochen, ne?
Ja, das wird natürlich
es gibt
viel
ja nur erfahrene Spieler, hast du gesagt, egal Alter. Wie alt er ist.
Man muss sagen, umso älter, ja, umso besser. Ja. Also wirklich wie der Wein eigentlich auch. Ne? Und es ist schon
kannst du dir das vorstellen?
Es ist faszinierend, muss ich sagen, wie er gerade aktuell wieder spielt, aber auch schon die ganze Vorrunde jetzt spielt. Ich bin gespannt. Ja, gut, mit Makoto sitze ich ja immer, gefühlt immer Januar, Februar irgendwann mal zusammen und dann überlegt man immer, machen wir noch weiter, machen wir nicht weiter. Eigentlich haben wir uns darauf geeinigt, dass es das letzte Jahr ist.
Ja, er ist halt 37, ne? Wird 38.
Es ist egal, er ist erfahren, er ist gut. Ja, und das ist das Wichtigste. Ja. Das ist das Wichtigste.
Also ja.
Ja, ja und er würde gerade.
Entscheidend tut der Spieler am Ende des Tages.
Unter den Umständen, ein Spieler mit den Fähigkeiten, da sind wir wieder bei dem Thema Corona, wirtschaftliche Zwänge, würde ja eine Menge kosten.
Ja.
Einen Ersatz zu finden, meinst du, oder?
Ja.
Adäquaten.
Ja, aber wir verlieren ja jetzt mit David Abraham unseren Kapitän, ja, einen wichtigen Spieler, der nach Hause geht, der einfach auch seine Karriere beenden möchte. Und da wird natürlich auch viel die Frage gestellt, ja, was macht er denn da? Holt er jetzt eine Granate oder wie auch immer? Nee, ist mal, geht nicht, ja, in der Form. Aber brauchen wir auch gar nicht. Ja? Wir haben einen jungen 21-Jährigen, Tuta, Brasilianer, darauf haben der Trainer und hat sich mit mir darauf geeinigt, verständigt absolut, dass das im Endeffekt auch jetzt der Spieler ist, der dann auch seine Minuten bekommt. Ja? Und der hat es schon ordentlich gemacht und wir sind sehr zufrieden mit ihm, mit seiner Entwicklung. Und da hast du einen jungen Spieler, dem musst du auch Zeit geben und der wird auch Fehler machen. Das ist auch ganz normal. Aber bei Eintracht Frankfurt bekommst du als junger Spieler immer Zeit.
Weil du den Trainer gerade angesprochen hast. Warum hat es so lange gedauert, mit ihm zu verlängern?
Nee, es hat nicht lange gedauert. Ich war irgendwie viel unterwegs. Im Sommer weniger Urlaub gemacht. Die Leute gesehen, wie sie Urlaub machen. Bin dann wieder weggeflogen, weil ich da die Termine die ganze Zeit hatte und habe die ganzen Transfersgeschichten gemacht, die nötig waren. habe ich medizinisch weiterentwickelt und weitergebildet. Ja. Und dann sind wir irgendwann zusammengesessen und dann ging es eigentlich sehr schnell. Ja.
Es gab ein paar Dinge aber zu besprechen, hattest du.
Ja, wir müssen immer Sachen besprechen. Das ist, glaube ich, ganz normal. Wir besprechen jede Woche eigentlich miteinander. Ja. Ist doch, glaube ich, ganz normal. Und natürlich wollte auch der Adi Hütter wissen, wie so die Zukunft von Eintracht Frankfurt aussieht und mittelfristig was möglich ist. Und wir sprechen da immer ganz offen. Und es ist ein harmonisches Verhältnis, das wir zusammen haben. Und wir streiten uns oft auch manchmal in der Sache. Und so soll es eigentlich im Endeffekt auch sein. Ja. Und er macht einen überragenden Job. Wir sind sehr froh, dass wir ihn haben. Und es zeigt auch, dass wir im dritten Jahr jetzt mit ihm zusammen sind. Wir setzen auf Kontinuität und ich glaube, das schätzt er auch sehr.
Gut, dann lassen wir uns, lasst uns auf die Szene des Spieltages gucken.
Ja, die Szene der Woche sind diesmal Bilder, die man so lange nicht gesehen hat. Fast ein Jahr lang musste Schalke nämlich drauf warten. Sie können es tatsächlich immer noch. Sieg gab es gestern gegen Hoffenheim mit 4:0 am Ende. Gewonnen Tasmania Berlin konnte durchatmen. Sie bleiben alleiniger Rekordhalter mit 31 sieglosen Spielen am Stück. Und alle haben mitgefeiert, insbesondere auch die Ex-Schalker. Wir können mal bei Weston McKennie bei Instagram vorbeischauen. Da war Partystimmung angesagt. Also mit Juventus Turin mittlerweile unterwegs, hat sich das Schalke-Pulli noch mal angezogen und schön gesungen. Also er hat definitiv geschaut und sich gefreut für seine Ex-Kollegen. Und auch so im Netz war einiges los. Julian Draxler zum Beispiel hat sich auch zu Wort gemeldet, hat Folgendes bei Instagram ebenfalls gepostet. Also Sead Kolasinac-Effekt hat er das Ganze genannt und hat sich das angeschaut und auch ordentlich gejubelt. Auch Mesut Özil war mit von der Partie. Auch er spricht von dem Kolasinac-Effekt. Maschine hat er noch dazu geschrieben. Also die Ex-Schalker freuen sich genauso wie die Schalker auch. Ich glaube, Euphorie war es jetzt noch nicht, aber zumindest vielleicht der erste Schritt in die richtige Richtung.
Ja, ist ja schön. Am Anfang der Sendung hatten wir, was hatten wir? Erwachsenenfußball, ne?
Ja.
Und jetzt haben wir Kolasinac-Effekt. Marcel, begeistert dich, wie schnell das geht, ne?
Ja, an ihm allein hat es nicht gelegen, sondern da kam vieles zusammen und viele Dinge, die wir hier immer lang, was ist es bei Schalke, Abstiegskampf, eine Mannschaft, ein Kader, Harit gestern, das war für mich so die Bestätigung all dieser Dinge. Ein Junge, der wunderbar Fußball spielen kann, nur Abstiegskampf, das hat er irgendwie, konnte der nicht. Und gestern haben die plötzlich irgendwann mal Fußball spielen können, weil die Hoffenheimer Fußball spielen wollten. Da, wenn du das Spiel gestern anguckst, wenn eine dieser vier dicken Chancen von Hoffenheim in der ersten Halbzeit reingehen, weiß ich nicht, worüber wir heute reden. Aber sie ging halt nicht rein.
Jetzt haben sie mal Glück gehabt.
Und auf einmal,
Torwart gehört auch zur
Mannschaft. Ja, natürlich. Genau. Irgendwas musste so passieren. Und gestern funktionierte es plötzlich und dann spielt so ein Harit das, wie er Fußball spielen kann. Da kann der Kleine, nicht alle starren auf den und sagen, der soll es dann richten. Plötzlich kann der es richten. Warum? Weil das Ganze funktioniert.
Da sind gestern sicherlich königsblaue Felsbrocken vom Herzen gefallen, und zwar zu Recht. Aber ich kenne den Verein schon sehr lange und die Gefahr bei diesem Verein ist natürlich auch immer, dass man das überbewertet und das Sektkorken knallen, sage ich immer so gerne, Sektkorken knallen, wenn die Platzwahl gewonnen wird. Also gestern...
Du hast ja eben schon gesagt, abwarten. Ne?
Ja, in dem Fall sage ich nicht abwarten, sondern in dem Fall sage ich, jetzt fängt die Arbeit erst richtig an.
Blick auf die Tabelle
denn hilft immer noch hier. Erst mal noch nichts gewonnen und dieser Sieg war gestern ganz toll. Aber man kann auch ganz viele Aber dahinter setzen.
Sonst hätte da können man wir gern aber, drüber wenn reden. Der Sieg nicht gekommen wäre, hätte man die Arbeit vielleicht sogar schon psychologisch gesehen einstellen müssen.
Wenn sie gestern verloren hätten, hätten wir heute den Abgesang hier wahrscheinlich angestehen.
Du warst im Stadion.
Und Hoffenheim war ja vom Abwehrverhalten auch ein dankbarer Gegner.
Klar, also die haben ja Verletzte.
Am Ende haben die ja gespielt wie Schalke,
nicht viel.
Sozusagen.
Wenn das stimmt schon. Logischerweise, wir haben ja auch in den vergangenen Wochen schon diese ersten, mal waren es gute 20 Minuten, dann war es sogar in Berlin vielleicht eine gute halbe Stunde. Dann kam das erste Gegentor, dann gingen die Köpfe runter und nach dem zweiten Gegentor war alles vorbei. Und das war in der Tat entscheidend. Das Gegentor kam diesmal nicht. Und es war natürlich wie ein kollektives Aufatmen gestern. Es war ja wirklich fast ein Jahr, selbst Christian Groß hat gelächelt hinterher, das habe ich glaube ich noch nie gesehen. Also der Verein atmet durch Und das, glaube ich, das würden ihm selbst Schwarz-Gelbe gönnen, dass man nach dieser Durchstrecke fast ein Jahr dann diese unsägliche Tasmania-Story, die im Zweitagesrhythmus von jeder Zeitung wieder ausgepackt wurde, das nimmt einen natürlich richtig mit. Aber Alfred hat völlig recht. Das wird ein harter Kampf bis zum Schluss, denn die Mannschaft hat, auch wenn Kolasinac sicherlich eine Verstärkung ist.
Er war gleich Kapitän, ne, gestern?
Ja, das sagt auch einiges aus über die Hierarchie in der Mannschaft, dass Christian Groß sofort kommt und sagt, pass auf, du kriegst hier die Binde.
Und der Kapitän war verletzt, deswegen hat er die Binde gehabt.
Mascarell war nicht da?
Ja, aber dass der neue Spieler gleich sofort mit der Binde aufläuft.
Aber trotzdem muss man ja sagen, die Hoffnung besteht natürlich gleichzeitig auch darin, dass möglicherweise bei den 30 Spielen ohne Sieg vieles ja auch im Kopf sich abgespielt hat. Und vielleicht musste es wirklich diesen Büchsenöffner einmal geben, damit es jetzt etwas besser läuft. Das ist schon mal die Hoffnung, kann man sagen.
Also aber andererseits gibt es ja auch die Stimmen von Mitspielern, die im Prinzip vor kurzem gesagt haben, also wir sind so in der Zusammensetzung eigentlich nicht wettbewerbsfähig. Das kann ja nicht allein durch Kolasinac jetzt auf einmal gut sein.
Kolasinac also wird schon Hoppe.
Ja. Aber auch wenn der jetzt trifft wie Raoul, ich glaube, so ein tolles Hebertor, zuletzt Raoul da an gleicher Stelle geschossen. Aber ja. Der wird ja jetzt nicht von heute auf morgen der Superstar sein. Also das war
aber
jetzt
da muss man schon mal sagen, das ist auch was. Die Schalker müssen jetzt aber schon sagen, das fängt jetzt erst richtig an, müssen das Positive aus dem Spiel aber auch mitnehmen. Und dass der Trainer Groß, den man ja nach seinem ersten Auftritt etwas skeptisch gesehen hat, schon den Mut hat, an den jungen zu glauben, obwohl er in der U23 in 20 Spielen nur ein einziges Tor geschossen hat. Und trotzdem sagt er zum zweiten Mal, ich stell den jetzt dahin.
Ja gut, viele andere Möglichkeiten hat er ja auch nicht gehabt. Gut.
Das muss aber Harit wieder. Ja? Ein Spieler, aber der suspendiert wurde, zweimal, glaube ich, Harit, zweimal.
Gefühlt dreimal.
Gefühlt zehnmal dort.
Aber ein Mittelstürmer sollte trotzdem noch kommen, glaube ich, auf Schalke.
Ja, Hoppe. Ja.
Ja. Und wie weit ist es
aber deswegen? Da kommen wir ja, da kommt Schalke dann ja in Konflikt mit Freddy Bobisch, der ja auch Mittelstürmer sucht.
Genau. Ja, aber hätte man dafür nicht die Spende, wollte ich schon sagen, Anführungsstrichen, von Clemens Tönnies? Nein, das Geld gut gebrauchen?
Das Kapitel, können oder müssen das Kapitel ist abgehakt. Also Clemens Tönnies hat das angeboten. Schalke 04 hat es nicht hat es abgelehnt. Damit ist es jetzt erledigt. Man sollte es jetzt auch dabei belassen, finde ich. Man kann das so machen. Man muss mit den Konsequenzen dann natürlich auch klarkommen. Das Geld fehlt möglicherweise irgendwann. Es gab immer diese diffuse Angst, Clemens Tönnies möchte gerne einen Posten zurückhaben. Was er mehrmals und sehr glaubhaft dementiert hat. Er hat einfach gesagt, ich möchte dem Club helfen. Hat einen Sponsoring-Vertrag, hätte er vorzeitig verlängert, aufgestockt. Es wäre eine zweistellige Millionensumme geflossen. Clemens Tönnies wäre trotzdem ein einfaches Mitglied geblieben. Und
wäre sofort ausgezahlt worden, glaube ich auch.
Auch sofort.
Aber war es nicht klar?
Dann hat es abgelehnt. Ich sage nochmal, das kann man ja machen. Man muss nur irgendwann möglicherweise mit den Konsequenzen.
Aber warum hat er denn gefordert, dass alle hinter ihm stehen, sage ich mal?
Weil, damit ich das sagen darf, das möchte ich gerne sagen, weil ich darüber mit ihm lange gesprochen habe. Ich habe mich auch erst gewundert.
Ja, dann sag mal.
Er kennt natürlich Schalke 04 gut und dieser Club beschäftigt sich halt mehr mit sich selbst oft als mit wichtigeren Dingen wie sportliche Dinge und so weiter. Und er weiß, wenn nicht alle einstimmig sagen, ja, diesen Weg gehen wir, haben wir am nächsten Tag, hat der Club gleich Diskussionen, ob Tönnies zurück will, warum man sich in seine Hände begibt. Ja. Die Ultras hätten gesagt, wir wollen keine Kommerzialisierung. Also er wollte eine Einstimmigkeit, um zu erreichen, dass der Club hinter dieser Entscheidung einstimmig steht. Das war ihm sehr wichtig, weil er Schalke eben wahrscheinlich am besten.
Für dich nachvollziehbar?
Nachvollziehbar, absolut. Ja.
Ja. Also für mich ist es nicht ganz nachvollziehbar. Das Grundübel sehe ich auch so, dass auf Schalke alles Mögliche eine Rolle spielt, nur nicht Fußball und im Zweifel nicht das elementare Vereinsinteresse und dann Leute ihre Befindlichkeiten pflegen und dann nicht bereit sind, auch mal im Sinn der Sache über ihren Schatten zu springen. In dem Fall sehe ich es, ich verstehe die Argumentation von Clemens Tönnies total, aber bei einem Votum von 9-2, das ist ja so eindeutig und das wird ihm vorher klar gewesen sein, weil, wie Sie sagen, er kennt ja Schalke gut, dass es schon mindestens irgendeinen gibt, der wahrscheinlich dagegen ist bei Schalke. Da kann man ja fast Haus und Hof dafür wetten, egal was angeboten wird. Dass so ein deutliches Votum, wenn er wirklich sagt, Schalke ist mein Herzensverein, dem will ich jetzt helfen, dass ihn dann diese zwei Abweichler, nenne ich sie jetzt mal, mehr interessieren als die neun, die voll dahinter stehen und auch was jetzt Fans und Mitglieder angeht, es wird da keine Einigkeit geben, aber ich glaube nicht, dass es die Mehrheit ist, die gegen diesen Deal gewesen wäre von Schalke-Mitgliedern und Fans. Es ist ein beträchtlicher Teil, der dagegen ist. Aber ich glaube, es gibt eine schweigende Mehrheit, die im Schalke-Interesse diese Konstellation durchaus so angenommen hätte, wenn es sich eben nicht um ein Darlehen handelt,
könnte das ich mir auch vorstellen.
Zurückgezahlt
könnte ich mir auch vorstellen. Nur ich weiß gar nicht, ob dieser Punkt, das ist natürlich auch wieder ein Punkt, wo man herrlich spekulieren kann über Befindlichkeiten von Schalke, wer hat da offene Rechnungen zu begleichen etc. Aber für mich stellt sich einfach, und das ist das Entscheidende, die Frage nach der Verantwortlichkeit des Aufsichtsrates, der im Bewusstsein, dass Tönnies halt diese Bedingung gestellt hat, ein derartiges Angebot ablehnt. Ich meine, der ist offiziell nur einfaches Mitglied und Sponsor und macht ein gutes Angebot und man entscheidet sich so, dass man weiß, es kommt nicht zustande. In der Situation, in der Verein sich befindet, finde ich befremdlich.
Ja, aber der Aufsichtsrat hat es ja eigentlich, hätte das Angebot grundsätzlich ja eigentlich angenommen. Nur diese Bedingung der Einstimmigkeit. Nur diese Bedingung der Einstimmigkeit.
Es geht doch um Grundsatzfragen. Ist dieser eingetragene Verein und diese ganzen Dinge, das werden Sie irgendwann mal, werden Sie sich der Realität stellen müssen. Einfach die Fragen stellen, um die es wirklich geht. Und nicht, wir jagen Tönnies vom Hof, dann wird alles gut.
Exakt.
Das ist Irrsinn. Die sind immer noch nicht da angekommen, wo ihnen die Tabelle eigentlich helfen müsste, sag mal so, kannst du und das Konto, das nicht bestehende, wo stehen wir, wie wollen wir es in Zukunft angehen? Das kriegen sie nicht hin und das war so der nächste Schritt, wir nehmen das Geld jetzt nicht, das geht nicht, das kriegen wir von den Ultras nicht geregelt. Wenn du dir das leisten willst, wirst du auf Dauer, hatten wir vorhin, nicht seriös Bundesliga spielen können.
Wir diskutieren das, überzeugt, Marcel, nächste Woche weiter. Okay.
Ganz sicher.
Wir sind immer noch nicht am Ende. Ne? Gestern gab es ein 0:5 für den 1. FC Köln in Freiburg. Viele sagen jetzt schon wieder, Markus Gisdol steht auf der Kippe. Horst Held hat sich dazu geäußert. Das alles gleich bei uns. Und wie immer nach uns Pur Landstein mit Peter Neurer und Jochen Stutzki. Jochen, bitte melden. So, wieder zurück beim Check24 Doppelpass. Also, der 1. FC Köln verliert gestern 0:5. Beim SC Freiburg, ja, wie konnte das nur passieren? Das weiß keiner wahrscheinlich so genau. Aufarbeitung natürlich heute und der Trainer steht natürlich wieder im Fokus. Und Horst Held hat zu diesem Thema Folgendes gesagt.
Markus wird am Samstag auf der Bank sitzen und ich wiederhole mich da gerne. Wir machen das, wovon wir überzeugt sind und daran halten wir fest, solange wir davon überzeugt sind. Wir haben alle gemeinsam verloren. Und da muss jeder vor seiner eigenen Haustür kehren und sich selbst hinterfragen. Und wenn sie sich nicht anfangen zu hinterfragen, dann werden sie in die Richtung geschoben. Da können sie sicher drauf sein. Wir können jetzt nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Das ist nicht akzeptabel. Ich glaube, dass das auch keiner so will. Und das werden wir gucken, werden wir machen. Aber das ist nach einem 5-0-Klatsche, wo wir alles vermissen haben lassen, was wir sonst gezeigt haben, halt. Wir können jetzt nicht uns zum Kaffee trinken treffen, halt. Das ist nicht möglich. Also das ist ein Erwartungsmanagement, was wir an den Tag legen müssen, halt. Ja, dass wir das, die Woche wird eine andere sein, das ist klar, das geht nicht. Es ist so nicht akzeptabel. Wir spielen für den 1. FC Köln und wir müssen alles dafür tun, um in der Liga zu bleiben. So bleiben wir nicht in der Liga und da haben wir keine Zeit zu warten und zu sagen, ja, ist ja mal passiert oder war mal ein Ausrutscher, das ist nicht akzeptabel.
Ja, Timo, deutliche Worte, ne? Vor der Haustür kehren. Ich soll zahlen für Horst, habe ich schon gehört.
Total deutliche Worte, aber ich glaube, alles andere, es wird ihm auch nichts anderes übrig bleiben nach dem Auftritt gestern, als das wirklich total realistisch auf den Punkt zu bringen. Alles andere wäre unglaubwürdig. Und interessant zum Trainer, natürlich absolut die richtige Einstellung. Wir halten an ihm fest, solange wir überzeugt sind. Das war da die zwei Sätze zusammengefasst.
Also erstmal bis zum nächsten Spiel, oder wie?
Das heißt für mich im Bundesliga-Klartext bis zum nächsten Spiel und dann gucken wir eben, ob wir dann immer noch überzeugt sind. Also das Hintertürchen wurde relativ deutlich aufgemacht.
Friedrich, für euch geht es gleich weiter, ne? Am Dienstag, ne?
Dienstag in Leverkusen, ja, Pokal. Ja,
Pokal?
Ja.
Mhm. Du kennst ja Pokalfinale, ist eigentlich schön, ne? Mhm.
Wir waren letzter wieder im Halbfinale. Also,
stimmt, Halbfinale war das.
Ja, ja, da vergessen auch viele, ne? War auch letztes Jahr auch gar nicht so schlecht, ja. Also deswegen der Pokal, ja. ist schon etwas, was wir sehr gerne und sehr ernst auch nehmen. Und da hoffen wir natürlich auch, dass wir in Leverkusen an das Spiel gegen Leverkusen vor einer Woche anknüpfen können. Ja, das ist ganz klar. Also ein Spiel und da versuchen wir einfach wirklich als Sieger dann auch rauszugehen. Ja.
Gut, dann drücken wir die Daumen. Friedi, vielen Dank, dass du gekommen bist. Geht ja Schlag auf Schlag, haben wir gesagt. Danke an euch. Wir sind durch. Ihr könnt das Kaltgetränk ruhig genießen. Ne?
Machen wir das.
Sagen Tschüss, bis nächste Woche. Wie immer. Und jetzt nach uns meldet sich dann Jochen Stutzki mit Peter Neururer. Pur Landstein, schönen Sonntag. Alles Gute, vor allen Dingen Gesundheit. Bis dann. Tschüss.